Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
Und ich bin Martin. Ravnica, Stadt der Gilden. Pa! Was klingen soll wie die kuschelige Ansammlung von kleinen Handwerkern und hart arbeitenden Leuten, ist in Wirklichkeit ein großer Moloch voller Misstrauen, Verrat und Mord. Und ich rede hier nicht von dem Gemetzel, das die Phyrexianer angerichtet haben, nicht von sinnloser Gewalt, sondern von den feinen Nadelstichen präziser Morde, die bis in die höchsten Kreise dieser feinen Gesellschaft führen. Waren die Morde auf Carl of Manor wirklich erst der Anfang oder reichen die Wurzeln dieser ganzen Geschichte tiefer?
Werft mit uns einen Blick hinter die Fassade der Partys und des Freudentaumels nach dem überstandenen Krieg, denn längst walten hier erneut Kräfte, die jenseits von Einigkeit und aufopferndem Miteinander liegen. Ravnica ist immer noch Ravnica und seine Geschichten sind noch lange nicht alle erzählt. Heute schauen wir uns die neueste davon an und fassen für euch die Ereignisse der Story des neuen Magic-Sets Bord in Carl of Manor zusammen. Los geht's!
Ja, hallo Guys.
Na, hallo Martin.
Du, wir haben
und
keine Zeit.
Was soll ich sagen?
Achso.
Hallo Martin, mach's kurz.
Ja, keine Sorge. Wir sind weit noch am Leben, aber es ist eng geworden.
Wir schon. Vielleicht gab es noch nicht genügend Grund, uns umzubringen. Vielleicht werden wir ja heute dafür sorgen.
Genau, schreibt's in die Kommentare. Ja, wir sind wieder da. Schon eine Woche nach der letzten Folge. Im Januar haben wir einen ganz hohen Output, fürchte ich, oder freue ich mich auch.
Oh je, Mine.
Und genau, wir starten in das neue Set mit unserem Story-Überblick zu Mord auf Carl of Manor.
Mord in Carl of Manor. Ja, ja. Das ist so leicht machen sie es dir nicht.
Genau, wir gehen die Story durch und ja, das ist die Folge. Und wenn ihr denkt, das ist ja gar nicht so viel.
Oh, shit.
Wartet mal ab.
Wir haben uns grob verschätzt. Martin, wenn die immer so viel Story in nächster Zeit machen, müssen wir uns das irgendwie anders aufteilen oder so. Das ist
ja.
Unfassbar.
Da müssen wir nochmal mit Magic sprechen, mit Wizards.
Die übertreiben es. Also wirklich, Leute, Storys sind okay, aber so viel.
Wie sportlich. Viel? Das erzählen sportlich. Wir euch gleich in der Hauptspeise. Wir machen eine ganz kurze Vorspeise und dann starten wir direkt rein ins neue Set. Mhm. Und es gibt sehr leckere Sachen diesmal und ich fange an mit einem Arsensüppchen.
Oh, lecker.
Ist nicht so subtil, aber ist so ein klassisches Gift, was in so Krimis vorkommt.
So eine klassische Suppe.
So eine klassische Suppe.
Afrika, wenn alle plötzlich nur noch Detektive dort sind und mit so einem Schlapphut durch die Gegend laufen und sich gegenseitig über die Schulter schauen.
Nee. Wir haben so viel auszupacken in dieser Folge. Inhaltliche Geschichte.
Ja, genau. So viel, dass wir vorab schon mal ein bisschen was auspacken, was wir eigentlich in unserer Set-Review-Folge auspacken sollten. Denn Mord in Carl of Manor kommt mit einer ganzen Menge Produkte drumherum mit. Und eins wollen wir schon mal hier kurz teasern, damit wir es in der nächsten Folge nicht machen müssen. In der nächsten Folge teasern wir euch dann noch eins und noch eins. Es kommt später übrigens noch eins, was wir teasern. So, aber es Cluedo feiert 75 Jahre Bestehen. Nee, wie sagt man das? Die erste Cluedo-Filiale ist 75 Jahre alt. Geburtstag, genau. Jubiläum. Und wurde vor 75 Jahren quasi zum ersten Mal gedruckt. Ist ja mittlerweile auch eine IP von Hasbro. Und deswegen lag es hier auf der Hand, ein Crossover mit Magic zu machen. Und das heißt nicht, dass jetzt hier ein Cluedo-Spiel mit einer kleinen Jace-Figur rauskommt, die ermordet in der Mitte des Raumes liegt. Nein, wir haben quasi ein völlig neues Produkt, ohne Spielbrett, sondern nur mit Magic-Karten. Und das spielt man quasi wie eine Magic-Partie, aber es hat noch eine kleine Besonderheit, nämlich muss man nämlich tatsächlich herausfinden, wer den, ich glaube, Guildmage Bobby umgebracht hat. Das habe ich wirklich gelesen irgendwo. Ja, ja, ist.
Guildmate Bobby.
Das ist das, was ich gelesen habe. Genau. Mhm. Ravnica Clue Edition heißt dieses Ding. Und ich bin ein bisschen verwirrt, weil, also in einigen Gegenden heißt es Cluedo Edition und in Nordamerika heißt es Clue Edition. Also da sagt man offenbar noch Clue und in den anderen Gegenden Cluedo in Deutschland und im englischen und im britischen Raum, glaube ich, dann Cluedo.
Cluedo.
Was falsch klingt einfach. Nee, ich glaube, im britischen Englischen sagt man Cluedo.
Aber bei uns sagt man Cluedo.
Cluedo.
Cluedo. Cluedo.
Cluedo.
In Deutschland sagt man, glaube ich, Cluedo, oder?
Ja, das sagt man auf jeden Fall Cluedo. Definitiv. Genau. Und man kriegt quasi so ein Pack. Da sind 8 spezielle Cluedo-Booster drin. Die beinhalten jeweils 20 Karten. Und man nimmt sich vor dem Spiel 2 von diesen Packs, öffnet die, mischt die zusammen. So wie man das von Jumpstart kennt. Und fängt dann an loszuspielen. Außerdem sind 21 Beweiskarten drin, unter denen quasi so Charaktere sind, die potenziellen Mörder sein könnten. Die Mordwaffen, alle außer der Revolver, weil der nicht zur Magic-Welt passt, hat man sich entschlossen, den nicht mit dort reinzubringen und nicht mit auf eine Magic-Karte zu packen.
Muss ich kurz einhaken. Auf Nika Penna gab es aber hier diese Tommy-Guns und da gab es doch hier so Schießwaffen, Schusswaffen.
Ja, aber den Revolver wohl nicht und man hat sich wohl bewusst dagegen entschieden, weil es ein nicht sehr Magic-Flavor, wie sagt man, passt nicht zu Magic-Flavor. Ja, haben sie gesagt im Stream.
Ich meine, Schusswaffen sind jetzt eh nicht so ein schönes Spielzeug, aber es hat mich bloß gewundert, weil es auf New Capenna eben welche gab. Es hat mich da schon gewundert.
Ja, die sahen, glaube ich, sehr danach aus, waren aber mit so Energie geladen.
Ah ja, und das auf Ravnica nicht so. Da wäre es ein richtiger Revolver gewesen.
Nee, hier sind nur die Charaktere energiegeladen.
Ach so, gut, okay. Okay.
Und es gibt Länder und beziehungsweise Länderkarten, die Räume darstellen. Die habt ihr bestimmt auch in den Spoilern schon gesehen. Die haben alle so ein bisschen eine andere Schriftart und stellen halt die unterschiedlichen Räume des Cluedo-Spielbretts dar. Man hat auch so kleine Schirme, mit denen man sich so, wo man so seine Sachen notieren kann vor sich, wie man das eben so kennt. So ein kleines Notizbüchlein noch dabei. Und halt so einen Umschlag, in dem quasi die 3 Karten reingeschoben werden, die dann eben Täter, Tatwaffe oder Täterin und Raum darstellen. Und das gilt eben herauszufinden. Und beim Spielen kann man jetzt auf 2 Arten gewinnen. Entweder du gewinnst dadurch, dass alle anderen Detektive sozusagen tot sind. Also ich glaube, es gibt dann auch eine Lebenspunktezahl. 100%ig habe ich die Regeln nicht hier, aber so eine grobe Beschreibung. Oder du gewinnst dadurch, dass du den Fall löst. Und immer wenn du Combat Damage austeilst, dann kannst du wieder quasi ein neues Stückchen Beweise bekommen und das ist quasi so ein stark interaktives Spiel. Ne? Ich glaube, es ist auch, man kann es zu zweit spielen, aber es ist für Gruppen von 2 bis 5 Leuten gemacht. Und ja, ich weiß nicht, ob man nur mit diesen Karten spielen kann oder ob man das auch einfach so zu einer Commander-Partie dazu packen kann. Ich bin nicht so ganz reingestiegen, aber es sieht erstmal nicht doof aus. Nicht so doof, wie ich es mir vorgestellt habe, auf jeden Fall.
Guildmate
Bobby, ja.
Guildmate Body habe ich gelesen mit
Bobby.
D.
Ach, Body. Ach nee, lass es bitte Bobby sein. Lass ihn uns Bobby nennen.
Wir nennen einfach
Guildmate
Bobby.
Bobby. Genau.
Okay.
Guildmate Body mit Doppel-D, was ist denn das? Okay, verstehe ich vielleicht. Vielleicht ist eine Anspielung, die ich nicht verstehe, die dem aus Cluedo entspringt.
Na, wegen Body, die Leiche.
Ja, aber mit Doppel-D.
Ja,
okay.
Der heißt ja nicht von Geburt an Leiche.
Ja, that's it. Und es gibt quasi Magic-Karten, wo die klassischen Charaktere des Cluedo-Spiels jetzt verewigt wurden als legendäre Kreaturen. Das heißt, potenziell kannst du dir jetzt um Senator Peacock ein monoblaues Commander-Deck bauen, wenn du das möchtest.
Mhm.
Oder Commander Mustard kannst du dir ein Boros-Deck drumherum bauen.
Ist so ein bisschen Universes Beyond meets.
Ja. Ja. Das ist ein bisschen Miet, was Hasbro sonst noch so macht.
Ja, gefühlt hat ja Hasbro auch nur 2 Spiele, ne? Monopoly und Cluedo. Und noch ein paar andere. Aber
Looping Louie noch, glaube ich.
Aber die werden halt jedes Jahr in allen IPs, die gerade aktuell sind, aufgelegt. Und dieses Jahr geht's los mit Cluedo. Mit
ja.
Ja.
Ich finde es erstmal, witzig, dass sie das, Crossover machen und die haben sich ja echt hingesetzt und was Neues ausgedacht. Ist jetzt wirklich nicht das Cluedo Herr der Ringe Set. Weiß ich gar nicht, ob es das gibt oder ob das Sinn machen würde. Aber man kennt natürlich Monopoly Herr der Ringe und Monopoly Star Wars und Monopoly Super Mario und so weiter. Und hier scheinen sie offenbar ein neues Spiel erfunden zu haben, was gefühlt erstmal näher an Magic dran ist als an Cluedo, sondern lediglich eine schöne Komponente, die vielleicht auch in unseren Predictions erschienen sein könnte. Ja. Die lösen wir dann in der nächsten Folge auf, im Set-Review, die beinhalten.
Ich wäre echt gespannt, wie sich das spielt oder ob das dann so diesen Arch Enemy oder Planescape, nicht Planescape, wie heißt das?
Plane Chase.
Effekt hat, dass du das einmal ausprobierst, dann ganz nett findest und dann aber eigentlich nie sagst, hey, lass doch mal Commander in der Cluedo-Version spielen danach.
Ja, das weiß ich auch nicht. Es wirkt ein bisschen verloren erstmal. Aber wer weiß.
Aber wir müssen es ausprobieren.
Vielleicht ist es ja die Einstiegsdroge für Leute, die von Cluedo zu Magic kommen.
Die noch nicht genug abgeschreckt sind von dem Wort Einstiegsdroge. Okay.
Gut. Hey, lass es das die Vorspeise gewesen sein, es sei denn, du willst dem noch was hinzufügen.
Ich möchte dem nichts mehr hinzufügen. Ich möchte ganz viel der Story hinzufügen.
Das denke ich auch.
Genau, dann starten wir einfach die Hauptspeise und erklären gleich, wie wir das machen in der Story-Berichterstattung.
Ah, oh, großartig. Darf ich das servieren? Ich weiß, du hast es gekocht.
Ja, bitte.
Aber es gibt hier ein ganz leckeres Kugelfisch-Sashimi.
Ich gucke ja gerade alle Columbo-Folgen nach, weil...
Quatsch, machst du nicht.
Doch, natürlich. Weil ein guter Freund, Podcaster-Kollege, der Patrick Lohmeier, der hat ein Buch geschrieben über Columbo, über jeden Fall. Und das lese ich seit letztem Jahr und gucke parallel jede Folge nach und reise da in allen Bibliotheken Berlins rum, um mir diese Staffeln auszuleihen.
Ach, ist ja witzig, weil das gibt's nicht auf einem einschlägigen Streaming-Portal, oder was?
Das gibt's auf keinem Streaming-Portal und das gibt's auch nicht in einer Bibliothek immer gleichzeitig alle, die ich gucken will. Also ich muss ja in der richtigen Reihenfolge gucken. Und dann gucke ich jetzt immer abends einen Fall und lese den nach. Und da gab's ja auch den einen, wo der mit Kugelfischgift ermordet wurde.
Das ist eine Mission.
Ja.
Oh, nice. Oh, Columbo habe ich immer nur so mitgeguckt.
Habe ich immer bei Oma
Mutti geguckt. Das geschaut hat.
Immer bei Oma geguckt. Habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Und ich bin jetzt in der 9. von 10 Staffeln. Und hab's bald durch und dann ist das Sammelgebiet abgeschlossen und ich kann was anderes gucken. Aber dann habe ich wenigstens mal alle Folgen gesehen.
Nice. Ich glaube, meine Mutti ist mittlerweile eine richtig gute Detektivin, weil die sich so viele DetektivInnen-Serien reingezogen hat. Die weiß zumindest immer schon, wer der Mörder ist. In den Serien zumindest.
Hat sie schon mal gesehen.
Das ist ein... berechtigte Frage. Ich würde sie sofort verneinen. Aber ich möchte jetzt lieber wissen, wer war es denn in unserer Geschichte und was hat die Person überhaupt gemacht?
Okay. Ich atme einmal tief durch, denn es gibt viel zu erzählen, denn es gab viel zu lesen. Ihr erinnert euch vielleicht, vor Weihnachten ist die erste Geschichte rausgekommen zum aktuellen Set, so als kleiner Appetitanreger für die Weihnachtstage. Und da dachte ich schon, ist ja nett. Dann strecken sie so ein bisschen und dann kam Folge 2 raus und Folge 3 so im neuen Jahr und Folge 4, dachte ich, ah ja, okay, dann machen sie mal wieder 4 oder 5 Folgen, kam Folge 6 raus, dachte ich, ja, okay, gut, dann kam Folge 7, dachte ich, okay, sie hatten ja schon mal 8 Folgen, also wahrscheinlich machen sie jetzt 8, dann kam Folge 9 raus und Folge 10 und zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, es ist bei den 10 geblieben. Also 10 Folgen hatten wir, glaube ich, lange nicht oder 10 Episoden von einer Webstory. Das ist schon eine veritable Krimi-Geschichte, die sie da aufgetischt haben.
Und es wird noch eine 11. kommen, aber die kommt nicht einfach so. Die muss man sich erst noch freispielen. Da erzählen wir dann drüber, nachdem du durch die Story durch bist.
Genau, vielleicht nochmal, wie ich da rangegangen bin. Ich habe tatsächlich auch mal versucht, nachdem du letztes Mal erzählt hast, du hast ja das davon... von so einem Text-to-Speech-Bot vorlesen lassen. Und die AI ist ja jetzt überall und jeder Podcast muss was mit AI machen. Und ich dachte, ich teste das mal. Ich lese mal die ersten 2 Geschichten und lass mir die von so einem Summarizer zusammenfassen. Habe ich ausprobiert. Es hat direkt schon mal den ersten Mord nicht erkannt als überhaupt ein relevantes Story-Element. Und dann dachte ich, gut, vielleicht lese ich es dann doch lieber selber und habe ich dann die 10 Geschichten selber gelesen. Und hatte auch sehr viel Spaß dabei, das kann ich auch vorab schon mal sagen. Also das ist eine der besseren und vielleicht sogar der besten Geschichten, die ich seit langem gelesen habe von Magic.
Wow, na, das ist eine Aussage auf jeden Fall.
Du hast auch eine kleine Aufgabe in dieser Folge, von der ich gar nicht so richtig weiß, was das ist, weil es ist auch ein Mystery. genau, erzähl doch mal, wie wir uns das jetzt vielleicht aufteilen wollen in diesem Segment.
Genau, du führst uns durch die wichtigsten Plotpoints hindurch und immer wenn eine Person auftritt, versuche ich erstmal kurz was zu der zu sagen, damit wir die einordnen können, was quasi vor der Story mit der passiert ist. Das habe ich für eine ganze Menge gemacht. Ich glaube, ich habe nicht alle erwischt, weil es sehr viele Personen sind, wie man das halt kennt bei diesen großen Whodunits. Aber ich habe mir einige davon mal angeschaut. Und zwischen den einzelnen Episoden, deren Handlung du zusammenfasst, habe ich ein kleines Deduktionsspiel für dich. Ein kleines Quiz, möchte man so sagen. Oder eine kleine Trivia-Frage, wenn du so willst.
Okay.
Um zum kurzen Auflockern, hat manchmal was mit dem jeweiligen Inhalt der Story zu tun, aber meistens nicht.
Okay, können da die Zuhörerinnen und Zuhörer, können die mitraten?
Die können natürlich ein bisschen mitraten, ja. Die können sogar Pause drücken und losrecherchieren, wenn sie wollen.
Okay. Dann vielleicht noch ein Vorabhinweis. Es gibt diese Geschichten nur auf Englisch und es gibt dafür aber auch wieder die Audio-Stories, also die Hörbuch-Edition. Und die gibt es diesmal endlich sogar als Podcast in dem offiziellen Magic the Story-Podcast. Das wechselt sich immer ab. Da wird immer eine Folge vorgelesen und dann wird darüber gesprochen in der nächsten Folge. Momentan sind sie, glaube ich, bei Folge 2 oder 3. Also es kann sich noch ein bisschen ziehen. Mhm. Aber immerhin gibt es das jetzt als Podcast.
Könntest du heraushören, ob das von Wizards gemacht wird? Es wirkte sehr professionell, aber ich konnte nicht erkennen, ob es einfach zwei Frauen sind, die einfach das aus ihrer Podcast-Mission für sich erklärt haben.
Die sind tatsächlich Wizards intern. Das haben sie in irgendeiner Folge mal gesagt, die früher erschienen ist. Also wo dieser Podcast relaunched ist. Da haben die gesagt, dass die, ich weiß jetzt nicht genau, welche Position sie innehaben, aber die sind Angestellte von Wizards. Noch, muss man ja sagen.
Die sind auch rückblickend, ja. Ne? Die haben ja auch Lost Caverns of Ixalan und sowas gemacht alles. Ja. Das wurde gar nicht mit zu den Stories verlinkt, verknüpft. Und das scheint ja schon älter gewesen zu sein. Also dieser Podcast an sich ist schon ein bisschen älter.
Den gibt's schon länger, ja. Den haben sie irgendwann mal gemacht und dann aber schlafen gelegt. Und dann haben sie den jetzt wieder mit den beiden Hosts, die jetzt machen, wieder auferstehen lassen.
Also coole Sache auf jeden Fall.
Ja.
Coole Sache, leider nicht so schnell wie das Veröffentlichen der Stories. Auch ein bisschen verständlich, das ist ja auch einfach viel Stuff, viel Inhalt, aber kein Druck, Martin, du wirst ja heute alles in einer Folge zusammenfassen und wir werden es noch sinnvoll kommentieren.
Genau, und ich habe auch noch 2, 3 Fragen an die Hörerinnen und Hörer, weil manches mir auch nicht so richtig auch klar ist.
Okay.
Könnt ihr gerne kommentieren, wenn ich das, würde ich mich auch freuen. Wir fangen an mit Episode 1, die letztes Jahr schon erschienen ist, Ghosts of Our Past. Und du hast gerade schon gesagt, du sagst zu jedem Namen, der genannt wird, kannst du eine kleine Einführung machen. Da wirst du jetzt gleich richtig viel erzählen können, weil da werden schon mal alle handelnden Personen vorgestellt.
Vielleicht teilen wir uns ein bisschen auf.
Okay, also es beginnt mit einem großen Fest auf Karloff Manor. Taser Karloff, und das wäre der erste Name, hat eingeladen, um ein großes Fest zu feiern zum Ende der Invasion. Wer ist Taser Karloff?
Genau, Taser Karloff gehört der Orzhov-Gilde an. Lange Zeit, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir erst über Kaya sprechen, weil es knüpft jetzt so ein bisschen an Kaya an.
Achso, wir können auch, ich kann auch noch einen Satz dazu sagen. Und Taser hat Kaya an ihrer Seite, die so ein bisschen unfreiwillig bei diesem Fest ist, aber Taser hat sie gebeten, die Orzhov haben ja viel so mit Schuld und Schulden haben ja viel mit Schulden zu tun und deswegen schuldet Kaya ihr jetzt, dass sie bei diesem Fest dabei ist, denn Kaya war nicht während der Invasion auf Ravnica und deswegen sagt Taser, du musst jetzt bei mir sein und dieses Fest hier durchführen. So, wie stehen die beiden in welchem Verhältnis und was gibt's da zu feiern?
Das ist ganz spannend. Also Kaya Kassir, die war ja, wir erinnern uns noch, ne, an anderer Front im Krieg gegen die Phyrexianer, hat ja auch schon vorher Teferi dabei geholfen, als Geist sozusagen durch Raum und Zeit zu schweben und hat dabei Kontakt zu ihm gehalten. Und als dann letztlich der Krieg ausbrach, war sie in Kamigawa und hat an der Seite von Kaito gekämpft. Da hat sie diverse Schlachten geführt und später dann, als sie auch auf den completeten Heliod getroffen ist, hat sie den getötet. Also die war nicht unaktiv, aber hat halt nicht Ravnica und nicht die Orzhov verteidigt. Und sie gehört ja den Orzhov eigentlich an. Die war der Guildmaster oder die Guildmasterin. Ich weiß jetzt gerade nicht den deutschen Begriff dafür. Und Taser wollte das natürlich schon immer sein. Und es gab auch vorher schon immer wieder Spannungen Und jetzt, als Taser, als Kaya weg war, während des Kriegsgeschehens, hat Taser sich quasi aufgeschwungen, selbst zum Guildmaster, und hat quasi diesen Platz eingenommen, den Kaya vorher hatte. Ganz spannende Geschichte, ganz spannend finde ich erstmal. Also es ist, die gehen da nicht ohne, also wenn man das weiß, dann ist da schon so ein gewisses Grund, so eine gewisse Grundspannung. Kaya ist immer noch eine Planeswalkerin, wo ist quasi beim großen Entfunken, Desparking, quasi ist sie nicht betroffen worden und genau, kann immer noch von Plane zu Plane wandeln. Und dann haben wir Taser auf der anderen Seite, die, genau, nachdem Kaya quasi weggeschickt wurde von Ravnica, die sollte ja unter anderem quasi auf Mission, um Liliana zu töten, hat sich Taser wiederum diese freie Fläche genutzt, um sich so nach oben zu schwingen in den Rängen, im Ränkespiel, um die Herrschaft der Orsov. Hat sich zwischendrin auch mit Lazav verbündet, der ja der Dimir-Gilde angehört, und hat dann ja im Krieg Ravnica verteidigt, hatte Kontakt zu Geistern von Verstorbenen, die kurz bevor sie completed wurden quasi, und unterstützte auch die Resistance mit Informationen und kämpfte mit denen, ja, genau, und setzte sich eben an die Spitze, und jetzt ist sie diese Spitze, sie haben den Krieg gewonnen, also ist es jetzt auch ihre Aufgabe, eine Party zu machen, und da kommst du wieder ins Spiel.
Genau. Ein Hinweis noch, Kaya ist nicht von Ravnica, obwohl man manchmal so ein bisschen den Eindruck bekommt, weil alle so von ihr erwarten, dass sie hätte da sein müssen bei der Invasion, aber die ist von einem Plane, die wir noch gar nicht besucht haben, die ist von Tolvada.
Ah, okay. Da muss ich nochmal nachlesen, warum sie dann in Ravnica das so weit nach oben geschafft hat.
Na, aber, ich meine, hat sie nicht den Ghost Council umgebracht oder irgendjemand aus dem Ghost Council umgebracht, und dann hat sie aber als Pflicht bekommen, so, jetzt bist du die neue Guildmeisterin, weil du die Geister umgebracht hast.
Ich glaube,
sie ist ja Geisterjägerin. Who you gonna call?
Naja, aber spannendes Verhältnis zwischen den beiden auf jeden Fall.
Genau, und so ein bisschen widerwillig ist Kaya jetzt eben bei diesem Fest von Taser dabei. Eingeladen sind alle Gilden, die Rang und Namen haben und überhaupt auf Ravnica existieren. Es fehlt tatsächlich der von dir angesprochene Lazav, und es fehlt auch die Golgari-Anführerin Vraska.
Isoni. Ach, Vraska. Ja, stimmt. Die ist ja mit Jace noch gone rogue.
Genau, also offiziell ist es noch Vraska, aber wir werden sehen, Isoni spielt tatsächlich auch eine Rolle. Die kennt ihr vielleicht auch von der einen oder anderen Karte. So, ansonsten sind alle Vertreter von allen Gilden da. Ich lasse mal eine neue Person noch aus und fang mal an mit Lavinia. Wer ist Lavinia?
Ah, Lavinia. Siehst du, hast schon eine Schwachstelle getroffen. Lavinia, warte, jetzt muss ich improvisieren. Azorius-Gilde?
Mhm.
Hat so ein bisschen auch so eine Detektivrolle eine Zeit lang gehabt, ne? Oder hat so ein paar Karten, die habe ich nämlich in meinem Drei-Fragezeichen-Deck, wo sie auf jeden Fall ist auch eine der höheren, und ist sie die Gildenmeisterin?
Ich glaube, sie ist die Gildenmeisterin, genau.
Ja. Dann ist es das, was ich gerade weiß.
Genau, mehr muss man, glaube ich, auch nicht sagen. Rahl, der Anführer der Izzet, ist nicht da. Der fehlt auch auf dem Fest. Also es fehlen tatsächlich 3 Gildenanführer auf diesem Fest. Der ist aber wohl in der Nähe. Also der kommt später noch. Kleiner Spoiler, der ist da. So, dann haben wir Tolzimir ist da. Wer ist Tolzimir?
Keine Ahnung. Ich weiß, wer Tolzimir ist, aber ich könnte gerade nicht so viel zu ihm sagen.
Ist einfach einer von der Celestia-Gilde, auch ziemlich weit oben, aber nicht der Anführer der Gilde, würde ich sagen. So wie es ist. Tolzimir. Dann ist Judith da.
Judith kommt von der Rakdos-Gilde, die ist sozusagen die Grande Dame, wenn man so will. Der Chef ist natürlich Rakdos immer noch, der eklige Typ, der oben drauf sitzt. Und sie ist so die Grande Dame, die Sprecherin, ja, wenn es so nach um Außenwirkung geht. Die spielt auch so mehrere Shows für ihn, also 8 pro Woche. Genau, ist so eine Sängerin und Performerin. Hat im Phyrexianischen Krieg natürlich auch auf Seiten der Resistance gekämpft. Und ist natürlich, ja, was heißt natürlich, aber sie ist davon überzeugt, dass ihre Gilde eine neue Führung benötigt. Und ich glaube, damit meint sie sich selbst.
Ja, das wird noch wichtig später. Mhm. Dann haben wir Tomik. Der wird nur ganz kurz erwähnt. Das ist der Ehemann von Rahl. Der arbeitet auch für die Orsov. Also der ist
Orsov. Genau, der hatte mit Kaya, glaube ich, war der so ein bisschen am Start. Aber,
genau, weil sie auch Orsov ist. Der ist so, weiß nicht, rechte Hand von Kaya. Aber ist eigentlich auch mit Rahl Zarek verheiratet.
Ja.
Dann am Buffet ist Krenko. Der Verbrecherkönig von Ravnica.
Ja, der gehört aber keiner Gilde an, nee, tatsächlich. Das wusste ich auch nicht, aber genau. Und der hat natürlich auch gekämpft gegen die Phyrexianer. Ja, so richtig viel weiß man nicht, aber außer dass er vom Krieg auf jeden Fall aus dem Krieg Profit geschlagen hat für sich. Ist ein gerissener Typ.
Das stimmt.
Goblin.
Auch auf mehreren Karten. Dann haben wir Jarus von den Gruul. Das ist ein Zentaur. Der ist nicht so gut drauf, weil Aurelia, die kannst du gleich noch vorstellen, hat einen Gott der Gruul, den Gott Anzrak, haben sie gefangen genommen. Und deswegen ist er so ein bisschen, der ist so ein bisschen schlecht drauf. Aurelia habe ich gerade erwähnt. Das ist die Anführerin.
Die Guildmeisterin der Boros.
Genau.
Ist ein Engel. Genau. Ja, und hat auf jeden Fall auch mitgeholfen, die Phyrexianer zurückzuschlagen. Ja.
Boros sind so die Polizei, so ein bisschen auf. Also wenn die Azorius die Gerichte sind, dann sind die auch die Boros die Exekutive.
Die war auch ganz vorn dran, als es gegen die Phyrexianer ging.
Ja, davon gehe ich aus bei Boros. Dann haben wir noch eine neue Partei hier im Spiel, und zwar ist das Ezrim. Das ist ein neuer Charakter, ist ein Archon, und der steht so eine Art FBI auf Ravnica vor. Das ist so eine neue, also so eine 11. Gilde, aber eigentlich ist es auch so ein bisschen Anhängsel von Azorius. Das ist so eine magische Detektei, die lösen Fälle. Warum auch nicht? Passt ja für dieses
Set. Hat man von denen schon mal was gehört? Also Ravnican Agency of Magicological Investigations.
Ja. Ich hab davon noch nichts gehört. Ich habe auch von Ezrim noch nichts gehört.
Kurz Rami.
So. Nicht FBI, sondern Rami. Genau, die lösen Fälle mit so Agents. Und für die Agency arbeitet auch Kellen. Der ist ja so ein bisschen in den letzten Sets so wie Benjamin Blümchen. Der hat in jeder Folge hat er so einen neuen Beruf.
Das hast du letzte Folge schon mal gesagt. Ich krieg das Bild nicht mehr aus dem Kopf raus von Benjamin Blümchen. So, ich habe neulich gehört, Benjamin Blümchen, oder musste ich leider hören, und Benjamin Blümchen bei der Müllabfuhr. Ich stelle mir Kellen immer vor, wie er bei der BSR arbeitet und irgendwie die Mülltonnen durch die Gegenkarte.
Ja. Das ist vielleicht auch so die einzige Schwäche von diesen Magic Stories und vielleicht auch von dieser Magic Story, dass immer nicht ausreichend genug erklärt wird, wie die handelnden Charaktere in diese Position gekommen werden. Das stört mich.
Ist einfach schon da.
Das stört mich seit Tesseract hier Head Judge vom Inventors Fair auf Kaladesh war. Es wird nie erklärt, wie sie in diese Position gekommen sind. Da kann man doch mal eine Folge dafür opfern, um so eine kleine Exposition.
Kellen will halt rausfinden, was über sich und seinen Vater
Oko. Das sagt er ja auch,
und
ja.
Ne, was er so, und deswegen, natürlich ist er ein Detektiv, und da bietet sich's ja an.
Aber der war doch gerade noch, war der Forscher, war der noch Indiana Jones auf Ixalan, jetzt ist er Agent in Ravnica. Und der hat eben mitgeholfen, diesen Gruul-Gott einzufangen. Der wird auch nochmal später wichtig. Mhm, so, die unterhalten sich alle so ein bisschen und machen so lustige One-Liner gegeneinander. Das ist eigentlich so das Ganze, was in Folge 1 passiert. Taser will mit Kaya was unter vier Augen besprechen. Sie treffen sich dann auch auf einem Balkon, und gerade als Taser sagen will, worum es geht, ertönt ein Schrei. Und damit... So muss man sich das vorstellen. Wir könnten auch noch mal ins Audiobook reinhören, ob das dann auch so klingt. Und das war eigentlich schon Folge 1. Also es war mehr so eine Expositionsfolge. Man stellt alle Charaktere mal vor. Und genau, jetzt ist wohl auf diesem Karloff Manor ein schreckliches Ereignis passiert. Wir wissen noch nicht, ob es ein Mord ist. Das erfahren wir erst in Folge 2.
Okay.
So, Folge 2. Monsters We
Became. Nummer 1.
Ah ja, Entschuldigung.
Kleines Zwischenrätsel.
Ja,
kurzes Zwischenrätsel. Und zwar, wir nehmen ja dieses Mal auf, da gibt's auch schon ein paar Spoiler und schon ein paar Karten zu sehen. Und schaut euch doch mal die Karte an, Taser Opulent Oligarch.
Muss ich das jetzt auch machen?
Das musst du auch machen, genau.
Ja.
Schaut euch die Karte mal genau an. Denn im Hintergrund dieser Karte kann man in der Illustration gemalte Porträts erkennen. Und hier ist die Frage: Welches Porträt, welcher bekannten Magic-Figur hängt dort? Es sind zwei, aber ich glaube, das zweite ist wirklich super schwer zu erkennen. Aber das eine könnte man tatsächlich erkennen.
Was hängt? Ah ja, oh. Ich habe eins erkannt.
Beschreib's und löse es gern. Die alle können ja Pause drücken und du sagst die Lösung einfach.
Das ist Liliana, und zwar die Amonkhet Liliana.
Richtig. Liliana Death Majesty. Und darunter siehst du, da hängt noch ein Bild.
Ist nochmal
Taser.
Ist
das so Geisterschleiern zu sehen. Und da ist zu sehen,
ist eine andere Taser.
der Scion of Opulence.
Ah.
Genau, das ist eine andere, ich glaube, es ist eine andere Taser. Ich bin mir aber nicht ganz, sicher. Aber doch sieht so aus wie Taser. Auch ein Gemälde von Chris Rallis. Also Chris Rallis hat quasi in der Illustration für die neue Taser in den Hintergrund zwei seiner eigenen Magic-Illustrationen als Porträts an die Wand gehangen.
Sehr schön, das habe ich gar nicht gewusst.
Gut, jetzt bist du wieder dran.
Ah nee, das ist von Crimson Vow. Dann kann es nicht Taser sein, oder? Dann ist es eine Vampirin.
Ja, der Kopfschmuck kommt mir irgendwie so sehr Taser-mäßig vor.
Pfiffig.
Aber das ist, nee, es ist keine Taser, es ist eine Vampirin auf jeden Fall, die abgebildet ist. Ja, sorry.
Okay, das ist schön, habe ich nicht gesehen. Dankeschön. So, zweite Episode, Monsters We Became. So, der Schrei ist ertönt und jetzt stürzen natürlich alle zu diesem Ort. Und hauptsächlich erstmal Taser, Kaya und Ezrim, der ja der Chefermittler ist von der Agency. So, die kommen jetzt zu dieser Tür, ist ein kleiner Nebenraum, die Tür ist verschlossen, keiner kommt rein. So, Ezrim bricht die Tür auf, weil es ist ein großer Archon und drinne sieht Kaya eine tote Merfolk und zwar hat's dahingerafft Zegana. Zegana von den Simic liegt aufgebaut.
War die Gildenmeisterin?
Ja, eine von beiden, glaube ich, wenn ich richtig weiß, weil Kaya schickt nach Vanifar, was wohl die zweite Gildenmeisterin ist. Ich glaube, die haben sich das geteilt. Oder waren zumindest.
Nee, die wurde abgelöst durch Vanifar tatsächlich.
Okay.
Und hatte deswegen auch Konflikte, mit Vanifar gehabt. Genau. Und die, jetzt muss ich kurz überlegen, die haben gemeinsam gekämpft, also während des Phyrexianischen Krieges waren sie sehr geeint und haben gemeinsam gekämpft. Da hat man kurz den Zwist vergessen, haben sie zwischen sich und haben gemeinsam gegen die Phyrexianer gekämpft. Und wie das jetzt der Fall ist oder was da jetzt los ist, weiß man nicht so genau. Man weiß noch, Zegana hat mit dem phyrexianischen Öl herumexperimentiert und wollte herausfinden, ob es nicht so eine Art Gegenmittel gibt oder so eine Immunisierung gegen dieses Öl. Und ich glaube, die hat sogar noch bis zuletzt mit diesem herumexperimentiert.
Genau.
Ja, Zegana ist tot und wer schlägt auf?
Noch, kommt gleich. Erstmal schlagen natürlich die übrigen Verdächtigen auf. Also Ezrim kommt und Aurelia kommt und Lavinia kommt und die streiten sich jetzt ein bisschen über die Zuständigkeiten, ob jetzt hier die Polizei ermitteln darf, ob die Gerichte jetzt schon dran sind oder ob die Agency das jetzt ermitteln darf. Und da sind sie jetzt alle so ein bisschen unschlüssig. Auf jeden Fall stellen sie alle fest, Zegana liegt aufgebahrt auf einem Haufen Mäntel und wie in so eine Pose gebracht und hat noch so als Dreingabe noch so eine schwarze Blume in der Hand. Also es wirkt tatsächlich wie so ein inszenierter Mord. Geht auch schnell die Gerüchte rum, ja, die Golgari und die Dimir sind ja nicht da und Judith ist auch vor dem Mord verschwunden. Was ist hier passiert? So. Und jetzt streiten sie so ein bisschen über die Zuständigkeiten und dann tritt jemand auf den Plan, den ich auch noch nie erlebt habe, aber der eine sehr große Rolle hat gleich in dieser ganzen Geschichte und das ist Alquist Proft.
Gesundheit.
Nee. Ja.
Alquist Proft hat ursprünglich den Azorius angehört und ist jetzt vor allem ein Teil dieser Revnican Agency of Magicological Investigations und ist ein ziemlich blauer Typ, möchte ich sagen. Also blau im Sinne von Magic natürlich. Das ist wie so ein erwachsen gewordener Jace, erinnert der mich irgendwie, mit einem britischen Akzent, der sehr viel von Sherlock Holmes hat, aber der reinstallierten neuen Version von Sherlock Holmes.
Ich finde, der hat auch ein bisschen was von Hercule Poirot. Weil der
hat
so.
Der? Ja, dafür kenne ich Hercule Poirot zu wenig oder nur aus den Filmen.
Der ist schon sehr. Also der weiß schon, was er kann. Gut, das kann Sherlock Holmes auch. Aber so dieses, der ist nicht so socially awkward wie Sherlock Holmes in der neuen Verfilmung. Der ist, Hercule Poirot ist ja mehr so ein Mann von Welt und der weiß sich in jeder Gesellschaft zu bewegen.
Schicker Deswegen Mantel.
Ja, der hat auch schicke Sachen an. Also von daher glaube ich, ich hatte ihn mir so als Hercule Poirot vorgestellt.
Genau, der kann magisch Schloss knacken, tatsächlich, habe ich gelesen. Und der kann Ereignisse sozusagen als vergangene Ereignisse, als Illusion magisch wieder herstellen.
Das ist relativ cool. Also
und der hat sowas, was Sherlock auch hat. Sherlock geht ja immer in sein Mind Palace.
Ja, das haben wir auch aufgeschrieben.
Ja, genau. Und sowas kann der halt auch. Ich habe gelesen, das ist die Loki-Methode. Das ist die Vorstufe zum Gedankenpalast. Das sind alles erprobte und nicht frei erfundene Erinnerungstechniken, die man erlernen kann.
Ist das die Loki-Methode, du hast quasi verschiedene Plätze in so einem Haus und dann kannst du da Dinge ablegen, um dir sie zu merken, genau. Und dann gehst du diesen Raum ab und...
Richtig, stellst dir einen Raum vor und packst dann in diesen Raum Inhalte rein, die du dir merken willst und verknüpfst die mit einer Geschichte.
Ich habe das mal probiert, mein Problem war dann schon zu wissen, was ich in diesen Raum gelegt habe und dann muss ich ja noch merken, was ich da zu diesem Gegenstand gelegt habe, also...
Ja, man muss es üben, definitiv. Das ist etwas, was man trainieren kann. Und wenn man das ein bisschen macht, funktioniert es extrem gut. Und so kann man sich dann, das ist ja immer die große Challenge, ein komplettes Deck von Karten sich zu merken, was ja nur Zahlen und Farben sind oder nur vielleicht nur zwei Farben. Und das kann man damit, kann man das erreichen. Man muss es aber trainieren tatsächlich. Und man kann diesen Ort immer wieder neu bestücken.
Ja, genau.
Sobald man die Informationen vergessen hat. Man kann ihn quasi wiederverwenden. Das ist ganz interessant, wie das Gedächtnis funktioniert an der Stelle.
Und ich, meine Sorge wäre, dass ich dann verwechsle, was ich beim letzten Mal an dem Ort gemerkt habe und dass ich dann mit dem neuen durcheinander komme. Aber das soll nicht unser Problem sein, denn Alquist Prof hat diese Fähigkeit,
Alquist kann's.
Hat es gemeistert und wirft jetzt auch immer einen Blick auf die Leiche und die Umgebung und stellt schon fest, Mensch, da sind ja alle 10 Gildensymbole, sind ja auf diesen Mänteln und Taschen und Tüchern, die hier auf diesem Haufen liegen, sind ja da abgebildet und Cigana verdeckt auch noch das Demir-Symbol. Ist das ein Zeichen? Also natürlich ist es ein Zeichen und er übernimmt jetzt ein bisschen die Ermittlungen und stellt auch relativ schnell fest, wer es war. Die Azorius, die haben das ganze Ding abgeriegelt und haben jetzt mit ihrer Wahrheitsmagie, befragen sie jetzt alle. Und Alquist Proft stellt aber fest, hier gibt's eine Celestia-Teilnehmerin, die sich gar nicht mit den anderen Celestia-Teilnehmerinnen unterhält und auch nicht die offiziellen Siegel trägt, weil das dürfen nur offizielle Gildenmitglieder. Die war's. Und stellt sich auch heraus, das ist eigentlich nur eine verkleidete Demir-Agentin, nämlich Etrata. Die kennen wir auch schon von der alten Karte. Hast du da was vorbereitet?
Ja, Etrata. Agentin ist natürlich schmeichelnd gesagt. Also sie ist erstmal ein Vampir und ein Champion der Demir. Und hat gemeinsam mit Taser gegen die Phyrexianer gekämpft. Und man beschreibt sie so als sehr kalt, nihilistisch wird sie beschrieben. Ja. Und die hat so ein ganz einfaches Ziel. Die will einfach die beste Spionin der Welt sein.
Das ist gut.
Ja. Ist aber auch nicht nur eine Spionin, sondern auch eine Assassinin. Das heißt, die tötet gegen Geld. Und was sie macht, ist so ein Vampir-Ding halt. Die kann wohl allein durch ihren Blick Leuten Angst machen.
Ah, das kam in der Geschichte gar nicht so raus, aber ist natürlich cool, wenn sie das zusätzlich noch kann.
Ja? Muss sie vielleicht auch nicht einsetzen, weil alle Fähigkeiten, die sie vorher schon beschreibt, machen mir Angst.
Wir haben jetzt übrigens auch schon 2 Story-Spotlight-Karten erwähnt. Das eine war Auspicious Arrival. Da sieht man, wie Alquist Proft reinkommt. Und jetzt haben wir Exposed Culprit, wo Etrata enttarnt wird und alle so ganz erschrocken gucken. Celestia war gar nicht hinter dieser Maske. Das ist Demir. So. Etrata ist enttarnt und flieht und jetzt kann Proft noch was Tolles machen mit seinem Mind Palace, der kann den Realität werden lassen und seine Beute da drin fangen. Also der
macht ernsthaft.
Der lässt den dann so aufbauen und dann sieht Etrata auf einmal so weiße Wände und er sitzt aber einfach noch still an seiner Stelle und er fängt sie quasi in seinem Mind Palace, den er so Realität werden lassen kann. Ist ganz cool. Kellen hält sie dann fest, der ist da auch mit drin. Und
hoffentlich kann er sie sich merken.
Muss er vielleicht einmal gesehen haben vorher. Und genau, dann ist eigentlich diese Episode auch schon zu Ende, weil Etrata wird dann von Lavinia abgeführt und die ganze Gesellschaft zerstreut sich jetzt so ein bisschen. Also die Party ist jetzt rum und die Simic haben eine Gildenanführerin weniger. So, dann bin ich bereit für das nächste Rätsel.
Kurzes Rätsel. Schaut euch mal die Karte Crowvod Haunch an. K-R-O-V-O-D Haunch H-A-U-N-C-H. Oh. Ich habe den deutschen Titel nicht parat.
Ist schöner Schinken.
Genau, ist ein schöner Schinken. Ne, hat so, ne, wenn man die Illo genau anschaut, sieht man da ein bisschen was Besonderes. Ist ein Food und Equipment. Auch eine schöne Kombination, die wir noch nicht hatten. Artefakt kostet 1 weißes Mana. Equipped Creature gets +2/+0. Und für 2 Mana Tap kann man es opfern, kriegt 3 Leben, wie für ein Food. Und wenn Crowvod Haunch is put into a graveyard from the battlefield, you may pay 1 und ein weißes. If you do create 2 1/1 white dog creature tokens, kannst du für 2 ausrüsten. Was glaubst du, auf welche Geschichte ist diese Karte eine Anspielung?
Also ich habe jetzt tatsächlich gerade nach Crowvod gesucht, um die Karte zu finden und es gibt wohl noch andere Crowvods,
Ja, hat tatsächlich nichts damit zu tun.
Okay, aber Krobot ist auf jeden Fall ein massiges Tier.
Es gibt eine Nicht-Magic-Story, auf die das anspielt. Vielleicht kennst du die sogar. Ich meine, die mal gehört zu haben.
Weiß nicht, muss ich da so schielen, damit ich in diesen Fleischfasern irgendwie so ein 3D-Bild sehen kann? Oder?
Ja, nicht ganz. Aber wenn du, ich kann es dir ja kurz erzählen, wenn du genau hinschaust, siehst du, dass diese Keule
ja
so hinten dran am dünnen Ende.
Hat die noch Eis?
Da ist noch Eis, die ist noch gefroren.
Ja.
Und es gibt eine ganz interessante Geschichte. Lamb to the Slaughter heißt die.
Ah.
Das ist ein Mordfall, wo die Mörderin davonkommt, weil sie ihren Mann mit einer gefrorenen Keule Fleisch erschlagen hat. Und dann hat sie die Mordwaffe einfach auftauen lassen und zubereitet. Und dann war die Mordwaffe verschwunden.
Das ja. Das ist ja pfiffig.
Das ist pfiffig, würde ich sagen. Und darauf ist das quasi eine Anspielung. Hat die Mordwaffe einfach gekocht und gegessen.
Das ist schön.
Ja, naja.
Wie hast du das
rausgefunden? Je nachdem, wie man es nimmt, ne? Wie man es nimmt. Nein, das habe ich gelesen natürlich.
Ah,
das
ja,
habe ich
okay,
nicht selbstständig erkannt, selbstständig herausgefunden. Ich habe so ein bisschen Trivia-Sachen von überall her zusammengekratzt für dieses kleine
Quiz. Da freue
ich
mich schon.
Ja, auf die mach nächsten. Weiter.
So, Episode 3, Shadows of Regret. Diese Titel haben alle nicht so richtig was zu sagen. Also kann ich ja schon mal sagen. Aber ich lese es trotzdem vor. So, jetzt nach diesem schrecklichen Mord wird so alles aufgeräumt und die Gerüchte fliegen durch Ravnica. Und Kaya und Tesa wollen sich in 3 Tagen jetzt treffen, um über das zu sprechen, was Tesa Kaya eigentlich auf dem Balkon sagen wollte. Wer jetzt schon mal ein paar Krimis gesehen hat, weiß, wenn sich Leute vertagen, um was Wichtiges zu besprechen, klappt das in der Regel nicht. Ich sag gleich, was passiert. So, also Kaya nutzt diese 3 Tage Strom und so ein bisschen durch die Stadt. Es gibt viele Gerüchte. Kellen spricht sie an und bringt sie zu Esrim. Und Esrim bittet sie, doch die Nachforschungen zu leiten, weil sie ja unabhängig ist, beziehungsweise als ehemalige Gildenmeisterin und Planeswalkerin so ein bisschen außen vor. Sie lehnt aber ab. Also relativ schnell lehnt sie ab. Sie denkt noch nicht mal lang drüber nach. Und ja, Wir springen dann zu Proft. Der spricht dann mit Etrata, die inzwischen im Gefängnis sitzt, und entlockt ihr die Information, dass sie sich gar nicht daran erinnert, diesen Mord begangen zu haben. Eigentlich sollte sie nur Augen und Ohren für die Dimir auf der Party sein. Und das Nächste, was sie weiß, ist, sie hat Segana umgebracht. Jetzt ist Proft natürlich hellhörig geworden und will rausfinden, was wirklich passiert ist. Und macht einen Deal mit ihr. Er sagt, er lässt sie frei. Und sie hilft ihm dafür, den Fall zu lösen. Das ist jetzt nicht so ganz richtig, weil die Azorius natürlich dann sauer sein werden, wenn ihr Gefangener auf einmal weg ist oder ihre Gefangene. Aber sie machen das dann trotzdem. Die Karte, die dazu passt, ist, it doesn't add up. Proft weiß nicht so richtig, wie das alles zusammenpasst, aber er hat Blut geleckt. So, inzwischen sind die 3 Tage dann auch rum und Kaya wird zu Tesa gebeten per Bote. Und als sie auf Karloff Manor ankommt, ist das Anwesen leer. Keine Bediensteten sind da. Es weht so ein komischer Wind durch das Haus und natürlich kommt es nicht mehr dazu, dass sie und Tesa sprechen können, denn Tesa ist tot, liegt tot in ihrem Arbeitszimmer und neben ihr liegt ein Zettel mit phyrexianischer Schrift.
Da, 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 da. Deswegen heißt das Set so.
Ja, genau, weil es mehr als ein Mord auf Karloff Manor ist.
Im Deutschen heißt es nur Mord, im Englischen heißt es Mörders. Ja, okay.
Und Kaya nimmt jetzt erstmal diesen Zettel an sich, weil sie jetzt noch nicht so richtig glauben kann, dass Tesa mit den Phyrexianern im Bund gewesen ist. Und sie will jetzt erstmal nicht, dass die offiziellen Stellen das rausfinden. Und das ist auch der Punkt, wo sie sich dann doch dafür entscheidet, die Ermittlungen zu übernehmen. Das war Folge 3.
Ja, kleines Rätsel. Das wirst du schnell lösen. Schau dir mal die Karte an. Meddling Youths aus dem neuen Set. Ich sag kurz, was sie macht. Die ist eine Kreatur, Human Detective, kostet 3, ein rotes und ein weißes. Human Detective, so wie irgendwie alle hier in Afrika sind, gefühlt, hat Eile. Und immer wenn man mit 3 oder mehr Kreaturen angreift, das passt so gut zu den 3 Fragezeichen, dann führt man Untersuchungen durch. Investigate, wie heißt es auf Deutsch gleich nochmal?
Nachforschungen anstellen,
genau. Man führt nicht Untersuchungen durch, man stellt Nachforschungen an.
Natürlich.
Genau. So, jetzt gibt's die in 2 verschiedenen Versionen.
Ah.
Wenn du bei Scryfall bist, siehst du beide.
Ja.
Und die haben einen Flavortext. Worauf spielt dieser Flavortext an? Ich lese mal kurz den Flavortext der normalen Karte vor. Well, If it isn't mean old Mr. Larkbottom, who's always been so eager to have the only dumpling stall in Oxblood Alley.
Das ist hervorragend. Das ist natürlich eine schöne Anspielung auf Scooby-Doo.
Ja, richtig.
Und wenn dann am Schluss immer der vermeintliche Bösewicht oder das Gespenst der Folge enttarnt wird, dann ist es der alte Mr. Litwack vom Vergnügungspark. Genau. Der den Vergnügungspark für sich haben wollte.
Genau. Und auf der Showcase-Variante der Flavortext macht's nochmal klarer. Chaotic, but surprisingly fearless. Often seen in the company of a strangely intelligent hound.
Ist sehr witzig.
Ja.
Sehr schön.
Okay, mach weiter.
Okay, zurück zu unserem Fall. Folge 4, Justice Before Mercy. So, Kaya ist ja nicht nur Geistjägerin, die kann auch durch Sachen durchphasen und die kann mit Geistern sprechen. Und die beschwört jetzt erstmal, versucht den Geist von Taser zu beschwören, beschwört aber nur so einen Diener herbei. Der sagt, er hat hier niemanden gesehen und sie erst die erste lebende Person, die sie hier gesehen hat, seit die ganze Dienerschaft für den Abend entlassen wurde. Und ja, Taser ist jetzt in so einer Art Sicherheitsseelenbunker. Das heißt, sie wird sich irgendwann wieder zu erkennen geben, aber noch ist dieser Zeitpunkt nicht da. Es wäre auch zu einfach, wenn man jetzt einfach so das Mordopfer befragen könnte, wer es umgebracht hat. Da gibt es eine schöne Serie, Pushing Daisies, kann ich empfehlen, da geht das. Genau, inzwischen geht Kaya zu Ezrim, der beauftragt sie jetzt offiziell mit dem Fall und gibt ihr auch gleich einen ersten Hinweis. Sie soll doch mal Judith von den Raktors befragen, weil die ist ja komischerweise kurz vor dem Mord verschwunden. Und Kellen begleitet sie. Also die zwei sind jetzt ein Ermittlerpaar und wir haben ein zweites Ermittlerpaar, das sind Proft und Etrata.
Cool, das ist Pärchen, finde ich ganz cool tatsächlich, Proft und Etrata.
Die sind ganz cool, die haben auch, glaube ich, noch eine Zukunft.
Ja.
Beim Rausgehen erklärt Kellen Kaya noch einen speziellen Raum, ein spezielles Gebäude auf dem Campus der Agency. Und zwar gibt es da so einen Beweismittelraum. Und da ist alles drin gesichert, was sie so gefunden haben. Und da kann auch niemand rein. Da kann man auch nicht durchphasen. Das ist erstmal wichtig. Und außerdem erscheint noch Agros Kos. Hast du zu dem was vorbereitet?
Nein, tut mir leid.
Das ist irgendwie so ein, das ist ein toter Boros-Nachforscher oder Ermittler. Und der ist jetzt von den Boros beauftragt, als Geist auch noch mit zu ermitteln. Ist so ein bisschen eine komische Figur in diesem Ganzen. Also die treffen den jetzt erst und sagt, ja, hallo, ich ermittle jetzt auch. Und dann sagt die so, gut.
Ein bisschen wie Huibu.
Und genau, und dann gehen die aber ohne ihn erstmal
Rassenkette.
Dann gehen die erstmal ohne ihn zu den Raktors. So. Wir haben inzwischen auch noch zwei neue Karten. Genau, It Doesn't Add Up und Deadly Complication. Da sieht man den Mord von Taser nochmal. So, also Kaya und Kellen sind jetzt unterwegs zu den Raktors. Genau, Kaya und Kellen sind unterwegs zu den Raktors und treffen dort Judith, die nicht so richtig hilfreich ist, aber trotzdem einen kleinen Tipp gibt und die eigentlich nur sagt, ja, hier, Taser und ich hatten eine kleine Meinungsverschiebenheit, aber es war eigentlich nichts Ernstes, aber wenn ihr dem Fall auf die Spur kommen wollt, dann schaut doch mal in den offiziellen Guildpakt rein, der bei den Celestien ja in dem Weltenbaum Vitogasi liegt. Da ist so das offizielle Regelwerk für Ravnica. Ist da hinterlegt, wie die Gilden miteinander umgehen sollen. Und lest doch mal danach, da kriegt ihr vielleicht einen Tipp. Wink, wink. So. Das war der Hinweis an der Stelle und das war Folge 4.
Okay, dann schauen wir uns nochmal die Karte von Alquist Proft nochmal genauer an. Ja. Und zwar gibt es eine neue Karte, Alquist Proft Master Sleuth. Schau dir die mal an. Ich erkläre mal kurz, was die macht. Das ist eine legendäre Kreatur, natürlich Human Detective. Kostet 1, ein weißes und ein blaues für eine 3-3 Mythic. Der ist erstmal wachsam. Logisch, natürlich, natürlich ist er wachsam.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Dann, wenn er ins Spiel kommt, stellt er Nachforschungen an. Natürlich. Und jetzt hat er noch eine Fähigkeit. Und warum müsste ich danach auch natürlich sagen? Für X, weiß, blau, blau, tappen, in Hinweis opfern, ein Clou opfern, ziehst du X Karten und bekommst X Leben. Worauf spielt das an? Und ich sag dir, es steht da nicht aus Zufall, sondern es ist genau perfekt richtig.
Er opfert einen Hinweis und kriegt neue Informationen und Leben.
Mhm. Es ist eine Anspielung auf eine bereits vorhandene Magic-Karte.
Oh.
Die, glaube ich, auch hier und da im Commander gern mal eingesetzt wird.
Ich weiß es nicht.
Und zwar ist die Karte, auf die das anspielt, Sphinx's Revelation, die Offenbarung der Sphinx. Die hat nämlich genau diesen Text, genau diese Kosten und genau diesen Text. Aber man kriegt nicht einfach für die Kosten die Offenbarung der Sphinx, nein. Erst wenn er einen Hinweis crackt quasi, also wenn er quasi den Hinweis entschlüsselt,
dann kriegt er die Offenbarung.
Dann hat er die Offenbarung der Sphinx. Also. Dann hat er eine Offenbarung.
Ja, hervorragend. Oh, das ist schön.
Großartige Karte.
Oh, das
vielleicht
ist
schon mein Flavor-Win. Wirklich ganz, ganz, ganz toll.
Ich habe auch schon eine Karte vorgestellt, gerade eben als Story-Spotlight, die vielleicht sogar mein silberner Tasty ist.
Oh, yeah.
Könnte auch schon ein Hinweis sein.
Ja, ich habe auch schon richtig viel Gutes gesehen.
So, mir gefällt dieses Set schon jetzt, kann ich schon sagen. So,
mhm.
Das war Folge 4. Jetzt kommen wir zu Folge 5.
Boah, haben wir noch ein paar.
Chains of Expectation. Aber wir kommen gut durch, finde ich.
Gut.
So, Proft ist mit Etrata unterwegs und ihn wurmt so ein bisschen, dass, also er hängt an dieser Stelle, dass sie sich als Letztes daran erinnern kann, dass sie auf der Party aufgewacht ist und davor nicht. Das lässt ihn irgendwie nicht los und da grübelt er jetzt dran rum. Und sie kommen jetzt zu einem von Etratas Safehouses, die versteckt in Ravnica sind, und mit einer komplizierten Finger- und Handbewegung kann sie diese Tür öffnen. Ist von den Izzet gebaut worden, also muss man sehr gut, wie so ein Hidden Handshake, wie man das...
Ja, geil, mit der Tür. Ja,
mit der Tür.
Statt Klinke hat sie einfach nur so eine Hand, die rauskommt.
Ja. Und in diesem Safehouse finden sie bei ihr auf dem Nachtkissen finden sie so ein gelbliches Pulver, gelblich-graues Pulver. Und das nimmt Proft mal mit, weil er sagt, das will ich mal untersuchen lassen, ich kenne da jemanden.
Mhm.
Während sie das Safehouse verlassen wollen, gibt es auf einmal einen Angriff auf Proft. Aus dem Hinterhalt greift jemand an, und zwar ist es Massacre Girl, die tatsächlich so heißt. Ich dachte immer erst, die wird auch so angesprochen. Oh, weil Etrata und Massacre Girl kennen sich natürlich.
Ja.
Und ja, du hast was zu Massacre Girl.
Ist das Massaker-Mädel?
Ja.
Das hat einen Namen, aber den kennt niemand.
Ah, okay.
Die wird so genannt, aber es ist nicht ihr Name. Niemand weiß ihren Namen, die ist quasi unbenannt. Die gehört den Rakdos an und ist eine Auftragsmörderin. Man weiß nicht viel und man vermutet, also die lässt sehr gern Blut spritzen, ein richtiger gory Character. Man vermutet, dass sie ihre Klinge vom Messer so chemisch quasi vorher behandelt, dass bei den Opfern umso mehr Blut aus der Wunde rausspritzt.
Furchtbar.
Ja, aber natürlich eine super interessante Karte, und durch den Effekt, den sie hatte, als sie das erste Mal gedruckt wurde, ist sie auch sehr gern gespielt,
ja.
Und die hat schon so einen kleinen Kultstatus irgendwie. Ich glaube, die schlägt auch in so eine gewisse Kerbe rein, die Magic auch sehr gern bedient.
Ah,
ich finde die auch cool.
In meinem Sir Conrad-Deck. Sehr großartige Karte.
Mhm.
Genau, also die kennen sich, und zum Glück kennen die sich, weil dadurch kann Etrata Massaker-Mädel überzeugen, Proft nicht umzubringen. Und sie hat eigentlich nur den Auftrag, ihn umzubringen, aber davon lässt sie jetzt mal ab, weil die sich ja gut kennen. Es sollte einfach so als Warnung an die Agency dieser Mord an Proft kommuniziert werden, sich aus dem Gildenbusiness rauszuhalten, und dass die Gilden das unter sich regeln können und jetzt nicht noch so einen Ermittler brauchen. Aber zum Glück war Etrata da und die beiden können weiter ermitteln. Und inzwischen sind Kellen und Kaya unterwegs zum Celestia-Gebiet. Das ist gar nicht mehr so schön und bewaldet, wie man es vielleicht jetzt noch davor gekannt hat, sondern es ist einfach jetzt ein großes Moor, weil der Weltenbaum Vito Gazi hat sich dahin zurückgezogen, um sich neu zu formen nach dem Angriff, den Ravnica erlebt hat von den Phyrexianern, und ist alles so ein bisschen, also ist so im Winterschlaf und versucht sich so neu zu regenerieren.
Ja, der musste sogar neu gepflanzt werden, habe ich gehört.
Ah, ja.
Also er wurde schon versucht zu beschützen, aber offenbar musste er sogar neu gepflanzt werden danach. Was wohl nicht genau weiß, ob sie ihn umgepflanzt haben oder tatsächlich ob er aus dem neuen Samen heraus gewachsen ist.
Also auf jeden Fall hat die Seele der Plane Matt Celestia hat Trostani, also dieser Dreier-Triade, die so die Sprecherin der Celestia ist, beauftragt, Vito Gazi irgendwo hinzupflanzen, wo es sich ausstrecken kann und neu pflanzen kann. Bei Matt Celestia denke ich immer an so ein Alt-Hippie. Das ist Matt Celestia, der sitzt da hinten, aber es ist wohl einfach nur die Seele der Welt. So, und da sind sie jetzt und werfen einen Blick in den Gildenpakt. Deswegen sind sie ja hier. Inzwischendurch werden sie aber noch angegriffen von Tolzimir und seinem Wolf, der da weiß ich nicht, Wache schiebt und
ja, Wolf, der eine krasse Karte bekommen hat, auf jeden Fall, die over the top ist.
Ja, hat erstmal nicht so viel zu tun. Also der Wolf Voja greift die beiden an und dann gibt es ein kleines Intermezzo, kleines Gefecht und dann kommt Holzimir und beruhigt wieder alle und dann geht's weiter zum Gildenpakt. So. Genau. Der Weltenbaum Vito Gazi, der in seiner Regeneration hat sich auch wie in so ein altes Herrenhaus. In so ein altes Herrenhaus umgewandelt. Das passt auch sehr schön zu diesem Set. So, drinnen treffen sie dann auf Trostani, die dreifaltige Triade. Und da gibt es ja drei davon. Es gibt Zim,
genau, ich habe die Ober, und Ober, Sess und Zim.
Genau.
Genau. Das ist, ich habe auch zu denen was vorbereitet. Ja. Das ist eine Fusion aus drei Dryaden. Ich habe mir aufgeschrieben, die sind untenrum Gebüsch. Ja, also die sind so ab der Hüfte oben menschlich, ne? Und unten wachsen die so zusammen und sind sie so Äste, Zweige und werden dann so zu halb zum Gewächs.
Aber sind die dann Teil auch von Vito Gazi, dem Weltenbaum, oder? Oder sind die für sich? Wachsen die für sich oder wachsen die aus Vito Gazi?
Oh, das weiß ich gerade nicht so genau. Nee, ich glaube, die sind für sich. Die sind nicht Vito Gazi. Die sind schon irgendwie damit verknüpft.
Aber
ich glaube, die sind nicht Vito Gazi. Genau, ist ja alles miteinander verknüpft. Ich glaube, auch in dem Sinne sind sie sozusagen, könnten sie auch losgelöst sein. Genau, ich habe gelesen, die repräsentieren, die drei Dryaden repräsentieren Ordnung, Leben und Harmonie. Und die haben ziemlich stark unter der Invasion gelitten, weil ja, genau, einfach die Phyrexianer alles Leben zerstören wollen und Celestin ja quasi ja repräsentiert das Leben an sich sozusagen in all seinen kleinsten Formen. Ja, genau. Und die mussten eben, wie du schon sagtest, wie du quasi den Weltenbaum beschützen.
Was sie wohl feststellen ist, dass die Reihenfolge getauscht haben, wie sie sich präsentieren. Also es gibt immer eine Dryade, die ist in der Mitte, die hat immer gerade so das, weiß nicht, das Bild nach außen und aktuell ist es Ober, die Triade des Lebens. Und sie vermuten noch, naja, jetzt nach der Invasion mit neuem Schwung voran, die Triade des Lebens ist in der Mitte. Mhm. Also begrüßen sich kurz und dann werfen sie einen Blick in den Gildenpakt, um halt diesen Hinweis von Judith aufzugreifen und sind erstmal ein bisschen verwirrt, weil sie finden jetzt gar nicht so einen Hinweis, der Mörder von Taser ist. Steht da jetzt leider nicht so drin. Aber sie finden einen Satz, der sich auf Rakdos bezieht und der besagt, dass in der Hoffnung der Gründer von Ravnica, sie den Dämon Rakdos an eine eigene Gilde gebunden haben, um zu verhindern, dass er auf der Welt Amok läuft und einfach Leute dazu bringt, andere Leute umzubringen. Könnte das vielleicht der Mörder sein? Hat Rakdos diese ganzen Morde begangen? Wir wissen es noch nicht, denn das ist erstmal Ende von Folge 6.
Okay, Auftritt Massacre Girl. Wir schauen uns mal kurz ihre Karte an. Massacre Girl, Known Killer. Du kannst die Karte aufrufen, musst jetzt aber nichts sehen oder lesen. Ich stelle das mal kurz vor. Ist eine Frage, die sich auch nur allein durch die Karte nicht selbst beantwortet. Ein bisschen schwieriger. Also, wir haben das Massaker-Mädel. Known Killer. Kostet 2 schwarz-schwarz für eine 4/4-Kreatur. Mit Bedrohlichkeit. Mhm. Natürlich. Ist Human Assassin. Eine legendäre Karte. Kannst ein Commander-Deck drumherum bauen. Kreaturen, die du kontrollierst, haben Wither. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist gerade, ist mir entfallen. Das heißt, Kreaturen teilen -1/-1 Counter aus. Ihren Schaden in Form von -1/-1 Countern. Und immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner oder Gegnerin kontrolliert, stirbt und die Toughness war geringer als 1, dann ziehst du eine Karte. Did I do it? You'll have to be more specific. Jetzt ist die Frage. Diese Karte macht etwas zum allerersten Mal in einem Magic-Set. Was ist das? Mechanisch macht sie etwas zum allerersten Mal in einem Magic-Set. Gleich mal mit dem Hinweis.
Die macht was. When every creature an opponent controls dies, if its toughness was less than 1, draw a card. Ist es dieses less than 1?
Nein.
Creatures you control have wither.
Das ist es. Aber was ist es genau?
Creatures
Creatures. Wither ist, wird natürlich hier benutzt, weil es eine ganz tolle Anspielung ist mit diesen -1/-1 Marken, die ausgeteilt werden, auf die ursprüngliche Karte vom Massaker-Mädel, was nämlich allen Kreaturen -1/-1 gibt.
Ja.
Und dann allen, die sterben, nochmal -1/-1 oder in der Höhe. Ich weiß gerade nicht genau, aber so. Ja, genau, ist eine Anspielung darauf.
Also Wither ist auf jeden Fall verdorren, habe ich gerade nochmal nachgeguckt.
Verdorren.
Ich weiß nicht, hat das mit zu tun, wie das geschrieben ist? Also, dass die das haben oder nicht bekommen oder so? Oder?
Nee, ich löse es kurz auf.
Ja.
Also, ne, dieses Wither ist ja draufgekommen aus Flavorgründen.
Ja.
Und dadurch passiert es, dass es das erste Mal ein Magic-Set gibt, in dem sowohl -1/-1 Marken als auch +1/+1 Marken verteilt werden können.
In einem Set?
In einem Set. Innerhalb eines Sets.
Okay, das wollten sie ja.
Das war einer meiner schwierigeren Fälle. Aber das ist es. Das Massaker-Mädel teilt -1/-1 Marken aus, obwohl das keine andere Karte in diesem Set tun darf. Und auch sonst niemals tun darf. Aber sie spielt nach eigenen Regeln auf jeden Fall.
Und die lösen sich ja auf, ne? Wenn du -1/+1 Marken und +1/+1 Marken
hast. Ja, genau, die verrechnen sich gegenseitig.
Ja. Mhm. Sehr schön. Ist diese Bastion auch gefallen? So. Episode 6. Explosion of Genius. So, nach diesem kleinen Intermezzo mit dem Massaker-Mädel sind Etrata und Prof wieder unterwegs und sie wollen jetzt endlich denjenigen aufsuchen, der rausfinden kann, was dieses gelbe Pulver ist. Und das ist Kylox. Kylox ist ein Viashino, der für die Izzet arbeitet in einem geheimen Labor. Und sie finden auch dieses geheime Labor und das ist aber so ein bisschen durcheinander gebracht. Also da hat wohl ein Kampf stattgefunden und Kylox ist nicht da. Jetzt ist die Gelegenheit für Prof, seine zweite Superfähigkeit zu zeigen, das, was du vorhin erwähnt hattest, diesen Tatort wieder herzustellen. Also er schafft quasi eine Illusion, wie dieser Tatort war, bevor er zerstört wurde. Mhm. Und dadurch entdeckt er, dass ein umgestürztes Bücherregal wohl eine Falltür verdeckt. Also sie richten dann dieses Bücherregal wieder auf und diese Falltür lässt sich mit den gleichen Handbewegungen wie die Tür von Etrata öffnen, weil wenn die Izzet einmal was erfunden haben, dann benutzen sie es so lange, bis was Besseres daherkommt, ist die Erklärung.
Ich höre gerade so ein aufsteigendes Harfengeräusch. Harfen, nicht Hafen, Harfen.
So bei Zelda.
Im Moment, wo sie diese Tür entdecken. Ja.
Genau. Also diese Falltür führt zu einer Leiter und die Leiter führt natürlich ins Kanalsystem von Ravnica in die Boiler Pits und da kämpfen sie sich dann so ein bisschen durch, also weniger Kampf, sondern sie warten da durch und treffen dann tatsächlich auf das geheime noch geheimere Labor von Kylox. Ja, genau. Und da ist er und werkelt so ein bisschen vor sich hin und ist erst so ein bisschen erschrocken und will eigentlich auch gar nicht so richtig Auskunft geben, weil er hier an irgendwas arbeitet und Prof fragt ihn dann, ja, was arbeitest du denn hier gerade? Und dann sagt, kann ich nicht sagen, ich kann es nur Esrim erzählen. Könnt ihr mich bitte zu Esrim bringen? Und ich glaube, das ist vielleicht eine Frage an die Hörerin, ich glaube, es wird nie aufgelöst, woran er arbeitet. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären oder vielleicht ist das auch noch so ein Geheimnis, was in späteren Magic-Sets gelöst wird. Auf jeden Fall sagen sie, okay, wir bringen dich zu Esrim, dann erzählst du uns alles und wir können dich nach diesem Pulver befragen. Dann hören sie aber Schritte aus dem Tunnel kommen und müssen sich schnell verstecken. Und Kylox schafft es aber nicht so richtig, sie zu verstecken. Oder sie wollen ihm nicht helfen, keine Ahnung.
Er rennt die ganze Zeit von einer Ecke in die andere. Oder hat einen großen Schwanz. Weiß nicht, ich muss immer an diesen...
Ja, ist ein Viashino, ist halt schon vielleicht nicht so einfach zu verstecken.
Ne, genau, ist schon so ein bisschen Dino-mäßig, der Typ.
Und dann kommt eine Gruppe von Goblins und nimmt ihn einfach mit. Und...
Ich versuche es mir bildlich vorzustellen und es geht nicht. Ich kann es nicht.
Aber Prof denkt sich, vielleicht hat er sich jetzt einfach gefangen nehmen lassen, damit wir ihm folgen können und ihn befreien. Weißt du, er denkt schon drei Schritte voraus. So, und sie warten kurz, bis die weg sind und dann folgen sie ihm. Und während sie gehen, nimmt Prof noch eine kleine schmucklose Box vom Arbeitstisch mit. Und auch da weiß ich nicht, was das war. Vielleicht kann mir das auch jemand noch erklären. Vielleicht wird es auch später nochmal irgendwann wichtig. In der Folge auf jeden Fall nicht. Und in dieser Geschichte auch nicht. Kaya und Kellen wären auch überfallen. Und zwar von 6 Leuten. Und einer davon hat einen großen Hammer. Und die haben alle dunkle Mäntel an.
Einer hat eine Rohrzange. Einer hat ein Seil.
So ist es. Und die Karte, die darauf anspielt, ist Fanatical Strength. Da sieht man den Typ mit dem großen Hammer. Haben wir inzwischen auch noch Karten übersehen. Wir haben noch Convenient Target nicht erwähnt. Das ist die Karte, wo Judith den Hinweis auf Rakdos gibt. Mhm. So, Ja, die können sie relativ einfach besiegen, diese 6 Angreifer. Und bevor die aber irgendwie sagen können, wer sie geschickt hat, schlucken die alle so ein bisschen Moos und verwandeln sich in selbiges. Die lösen sich einfach auf. So,
ja, okay.
Als das passiert ist, kommen dann auch schon die ersten Fob da an und der Hinweis, hier, sie befinden sich in einer Crime Scene und Esrim schickt eine Nachricht, ja, die Boros-Polizei ist unterwegs, meldet euch mal im Headquarter und versiegelt mal hier diesen Tatort und die Boros kümmern sich drum. So, genau, Kellen und Kaya kommen zurück zur Agency, da ist auch noch Akros Kos. Der ist jetzt auch wieder, da seid ihr, ich habe meine eigenen Nachforschungen hier gemacht und sage euch nicht, was es war. Und die große Neuigkeit des Tages ist, der Mörder von Taser ist gefunden worden. Und zwar war das so ein einfacher Auftragsmörder, hatte keine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gilde. Und das Letzte, was er weiß, ist, dass er durch den 8. Distrikt gelaufen ist. Und ja, das Nächste war, dass er in Carloth Manor war und gebadet in Tasers Blut. Also er kann sich auch an nichts erinnern. Dann ist er abgehauen. Jemand hat ihn aber beim Verlassen des Carloth Manor gesehen und so haben sie ihn schnappen können. Ist so ein bisschen, ja, also ich kann mich an nichts erinnern. Ist natürlich immer eine gute Ausrede für einen Mord. Aber genau. Ist aber noch nicht vorbei in dieser Besprechung bei Esrim, denn als Nächstes geht die Tür auf und rein kommt Aurelia und schleift hinter sich Massaker-Mädel hinterher, denn Massaker-Mädel hat versucht, Aurelia umzubringen. Und auch hier sagt Massaker-Mädel, ich kann mich an nichts erinnern. Genau, nachdem ich euch angegriffen habe, kann ich mich an nichts erinnern und ich bin nicht mal dafür bezahlt worden. Aurelia ist jetzt langsam so weit, dass sie sagt, okay, wir ziehen jetzt in den Kampf mit den Rakdos, weil die scheinen ja offensichtlich Dreck am Stecken zu haben. Und sie können, Proft und Itrata können sie gerade noch so daran hindern und sagen, gebt uns 24 Stunden, um den Fall zu lösen. Und Aurelia sagt, okay, ihr habt die 24 Stunden, aber oh, Itrata, du bist frei. Wenn noch jemand von unseren Gefangenen befreit wird, dann gibt's aber Ärger. Also sie geht da relativ leicht drüber hinweg, fand ich. Ja. Aber lässt es geschehen.
Alquist's Charm.
Nee, der ist ja gar nicht da. Das sind ja nur Kaya.
Ach so.
Kaya und Kellen sind da. Entschuldigung, ich habe mich versprochen.
Kellens Charm.
Proft und Itrata sind immer noch auf der Suche nach Kylox. Die verfolgen quasi die Goblins und die bringen Kyrox zu Krenko. Und der sagt, anscheinend werden hier wichtige Leute in Ravnica bedroht. Kylox, erzähl mir alles, was du weißt. Warum er jetzt ausgerechnet Kylox gefangen nimmt, erschließt sich mir nicht so ganz.
Hm.
Aber Itrata und Proft können die Situation relativ schnell klären, indem sie die Goblins überwältigen. Und gerade in dem Moment, wo sie Kylox befreien wollen, bricht quasi jemand in Arbeitskleidung durch das Fenster von Krenkos Büro und greift Krenko an, aber Kylox kommt in den Weg und es erwischt Kylox. Und Kylox ist tot, kann jetzt leider nicht mehr das Pulver untersuchen. Und Proft hat die Vermutung, dass auch dieser Mörder wahrscheinlich nicht mehr weiß, warum er das getan hat. Und diese Gehirnwäsche, die anscheinend auf Ravnica um sich greift immer mehr um sich, wie er feststellt. Und er will jetzt rausfinden, wer das ist. Also weiterhin will er rausfinden, wer das ist. Das war Folge 6.
Ja, hier wurden sehr, sehr viele Red Herrings gelegt.
Mhm.
Und es gibt die Karte Red Herring.
Ja.
Der rote Hering umschreibt natürlich etwas, was, ich glaube, im Deutschen wird es einfach nur als falsche Fährte bezeichnet.
Ja, das gibt's im Deutschen nicht.
Genau, einfach so ein vermeintlicher Hinweis, der aber gar keiner ist, sondern eben auf eine falsche Fährte führt. Der Red Herring ist ein Common-Artefakt, ein Hinweis und Fisch, kostet 1 und ein rotes für eine 2/2-Kreatur, hat Eile, greift in jedem Zug an, wenn möglich, und man kann ihn eben für 2 Mana opfern und eine Karte ziehen, ohne ihn zu tappen, in dem Fall. Ist sogar ein Zitat von Kylox drauf. Thopters are but one option in our suite of autonomous surveillance solutions, hat der Kylox gesagt, als er noch lebte. So, und diese Karte ist die 2. Karte überhaupt, die was tut oder was ist. Hast du eine grobe Idee? Red Herring, ist ein spezieller Titel. ist ein Reprint, möchte ich sagen an der Stelle.
Ist ein Reprint?
Nee, es ist eigentlich kein Reprint. Und wie macht meine Aussage Sinn?
Das ist die zweite Karte, die irgendwas tut.
Ja, die so eine Form von Reprint ist. Deren Name wurde schon mal an eine Magic-Karte vergeben.
Also was mit
Clue? Aber diese Magic-Karte hat was gänzlich anderes gemacht.
Ist das mit Clue Fish? Hat das was mit Clue Fish zu tun?
Nee, hat es nicht. Es gab schon mal einen Red Herring. Mhm. Eine Magic-Karte, die Red Herring hieß, hat aber was komplett anderes gemacht. Jetzt geht das ja eigentlich nicht innerhalb der Magic-Regeln.
Da haben wir zwei R geschrieben, oder was? Nee.
Also Herring wird sowieso mit zwei R
geschrieben. Ja, ich dachte, ich hatte mir die erste Karte ohne R geschrieben. Nee, okay. Was ist es?
Also, das ist die zweite Karte, die eine von den, jetzt muss ich kurz, Mystery Booster Test Cards.
Ah!
Quasi reprintet sozusagen. Es gab schon mal ein Mystery Booster Quest Test Card, und zwar Unquenchable Fury. Und davon gab es dann tatsächlich auch irgendwann eine schwarzrandige Unquenchable Fury. Und jetzt gibt's eben auch den Red Herring, der ebenfalls so eine Testkarte war und jetzt eine schwarzrandige Karte ist. Auch eine 2-Mana, 2-2 Kreatur Fisch war, die aber eine blaue Fähigkeit hatte und was ganz anderes gemacht hat. Aber hier jetzt auch in einem schwarzrandigen Magic-Karten-Set erschienen ist.
Ich kenne ja Red Herring auch von Monkey Island. Das habe ich ja gespielt so mit 10, 11. Und da hatte ich, war ich doppelt gehandicapt, weil ich noch nicht so gut Englisch konnte und nicht wusste, was ein Red Herring ist. Und ich hatte auch einen Schwarz-Weiß-Monitor. Und jetzt kommst du ja an die Brücke, wo dieser Troll ist und der sagt, ich will etwas, das wichtig aussieht, aber zu nichts Nütze ist. Und du hast zu dem Zeitpunkt einen Fisch im Inventar, der rot ist, konnte ich aber nicht sehen, weil der Monitor schwarz-weiß war. Und ich wusste auch nicht, dass im Englischen ein Red Herring einfach was Nutzloses ist, was in Krimis benutzt wird. Ich habe ihm dann einfach versucht, alles zu geben und beim Fisch hat er es genommen und ich habe den Gag nicht verstanden.
Ja, naja.
So.
So, mach mal weiter. Folge. Noch 4 Episoden haben wir.
Ja, das geht jetzt aber schnell.
Los geht's.
Folge 7. Rot Before Recovery. Wir sind wieder mit Kellen und Kaya im Agency-Hauptquartier. Kellen bedient irgendwas, was wie so ein Computer aussieht. Hat er auch so einen Stylus und da kann er seine ganzen Hinweise verwalten. Und Kaya ist jetzt auch nicht so richtig überzeugt, dass die Raktors dahinter sind. Es sieht so aus, als ob Judith Raktors anschwärzen will, damit sie an die Machtposition der Raktors-Gilde kommt. Also sie glauben, das ist eher tatsächlich ein Red Herring, diese Spur. Und in dem Moment gibt's auch einen großen Alarm und jemand ist wohl in die Asservatenkammer eingebrochen, die wir vorhin so am Rande beschrieben haben. Und der ehemals eingefangene Gruhlgott ist ausgebrochen. So ein Maulwurfsgott. Die Gruhl verehren nicht nur Wildschweine, sondern auch Maulwürfe, wie es aussieht. Und jetzt gibt's so einen kleinen Kampf und am Schluss schaffen sie es aber mit so einer Asservatenkapsel, also ähnlich so wie die Ghostbusters, diesen Gott wieder einzufangen und ja, zu containen in so einer Kapsel. Und jetzt wird nach Yarus geschickt, dem Gruhl-Anführer, weil der offensichtlich ja was damit zu tun hat, diesen Gott freizulassen. Kaya ist sich aber nicht so sicher, dass die Gruhl was damit zu tun haben. Agros Koss sagt jetzt auch, bei meinen Ermittlungen geht's auch super voran, ich muss mal kurz wohin. So, und genau, der macht sich auf den Weg. So, nachdem die Kylox-Spur jetzt leider tot ist, müssen Proft und Etrata jemand anders finden, der dieses Pulver analysieren kann, was sie gefunden haben. Und da machen sie sich auf zu den Golgari, denn da kennen sie noch jemanden, und zwar Isoni. Willst du was zu Isoni sagen?
Isoni, wie sie tatsächlich im Englischen ausgesprochen wird.
Isoni
ist ein Golgari-Champion. Die ist witzigerweise immun gegen jegliche Form von Drogen und womöglich sogar gegen die Phyresis von den Phyrexianern. Das weiß man aber nicht so genau. Also sie hat deswegen, vermutet man, auch den Phyrexianischen Krieg überlebt, im Unterschied zu sehr, sehr vielen anderen Golgari. Und die kontrolliert Insekten und Spinnen so. Kann sie quasi mind controllen. Das ist das, was man über Isoni weiß.
Genau, die besuchen jetzt nämlich besagte Isoni und die kann tatsächlich auch Hinweise geben. Die untersucht dieses Pulver, die ist immun gegen alle Gifte und findet dann eben raus, das ist von einer Pflanze, die nicht auf Ravnica wächst bislang. Und jetzt ist natürlich die erste Vermutung, die Phyrexianer haben irgendwas dagelassen oder haben was neu gezüchtet. Und während sie sich noch so unterhalten, was es denn sein könnte, sehen sie eine Figur, eine Gestalt, die wegläuft. Und Proft rennt hinterher, wird aber von dieser Person ausgenockt. Wir springen kurz, während Proft ohnmächtig ist. Springen wir kurz zu Akros Cross. Der ist noch auf einer ganz heißen Spur. Der geht zu Rix Madi, dem Hauptzirkus der Raktos, und konfrontiert auch Judith mit der Vermutung, dass sie sich an die Spitze der Gilde stellen will. Und sagt, also Raktos ist wahrscheinlich unschuldig. Ich glaube, du hast was damit zu tun. Und Judith fängt ihn in einem Schädelgefängnis ein, also wie so ein Diamant oder wie so ein, also fängt ihn quasi ein, sein Geist, und das war's mit Akros Cross. Also, ich habe nicht so richtig verstanden, was dem seine Rolle war, außer dass er die Spur, die das andere Ermittlerteam vor ihm schon gegangen ist, nochmal geht und sich dann fangen lässt. Hm. War also für den besten Ermittler der Boros ein bisschen schwach, fand ich.
Ja, naja, gibt ja noch Aurelia.
Genau. Judith gibt auf jeden Fall zu, dass sie tatsächlich sie an die Spitze der Gilde setzen will, aber das soll erstmal auch keiner erfahren.
Ja, okay.
So, Proft kommt wieder zu sich und findet sich als Gefangener in seinem eigenen Gedankenpalast und sieht, wie eine für ihn nicht erkennbare Gestalt was in seinen Gedanken durchsucht und sich damit davon macht und zu ihm noch sagt, es tut dir sehr leid, aber sie brauchte was von ihm und sie ist nur auf der Durchreise hier in Ravnica. Aber seine Hilfe wird später belohnt werden. Und das wäre vielleicht auch nochmal meine Frage an die Hörerinnen und Hörer. Was glaubt ihr, wer ist es? Also diese Figur taucht nie wieder auf in dieser Geschichte. Ist wahrscheinlich so ein Hinweis auf eine folgende Geschichte. Aber was glaubt ihr, wer hat hier von Alqvist Proft Hinweise, Gedanken, Erinnerungen geklaut? Wir wissen es nicht.
Vielleicht so. Der Mörder oder die Mörderin?
Nee, eben nicht. Ich glaube nicht.
Okay.
Also er hat sie nicht erkannt, die Figur.
Okay.
Sie verabschieden sich von Izoni und gehen zurück zur Oberwelt. Und inzwischen ist auch das Verschwinden von Akros Kos bekannt geworden. Aurelia ist jetzt auch ein bisschen nervös geworden. Und will jetzt langsam gegen den Kult von Raktos. Ja, bitte?
Nichts, mache ich weiter. Entschuldigung, es war nur eine sehr lange Pause. Ja, die wollte ich mir mal erklären.
Und Aurelia ist auch ein bisschen nervös geworden und will es gegen die Boros endlich ins Feld ziehen. Proft sagt, wir sind kurz davor, diesen Fall zu lösen. Gebt uns noch einen kleinen Moment. Den nutzt er, um sich mit Etrata und mit Kaya in der Kirche von Karlov zu treffen. Karlov Cathedral. Und sie verabreden, dass sie jetzt für eine große Zusammenkunft von allen Verdächtigen, dass sie jetzt einberufen, und er bittet Kaya, ihm dabei zu helfen. Denn er hat, so wie er sagt, den Fall gelöst.
Klar, immer. Es ist immer an dem Punkt, wo du das Gefühl hast, dass man jetzt erstmal einen Überblick bekommen hat und jetzt geht dir das los. Und dann, ja, ich hab's.
Okay. Das war Folge 7.
Nice. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Fall für dich. Und zwar schau dir mal die Karte an. Case of the Stashed Skeleton. Was diese Cases machen, das erklären wir natürlich in der nächsten Folge. Aber ganz, ganz schöne, tolle Idee, finde ich. Case of the Stashed Skeleton. Und hier gibt's einen Hinweis drauf. Du siehst hier eine Illustration, ne, so hoch, ganz hoch vertikal, wie auf so einer Saga. Und da ist so ein Skelett im Schrank versteckt, mit so Spinnweben schon eingesponnen und so weiter. Und es gibt einen Hinweis darauf, wer dieses Skelett war. Was glaubst du, könnte hier einen Hinweis geben?
Ich würde sagen, diese Jace-Marionette, die unten drunter liegt, ist das dieser Raktos-Guildmage oder dieser?
Ja, genau. Richtig. Ja? Der Kalt-Guildmage. Genau.
Ja.
Aus einem der letzten Ravnica-Sets.
Mhm. Witzig. Das ist ja ganz
genau,
großartig.
Genau, spielte er noch mit dem, also ist vermutet man, ne? Zumindest ist da die gleiche Puppe, aber es könnte ja schon sein. Er hat noch in der Hand so ein Bleirohr. Mhm. Das klassische Bleirohr aus Cluedo quasi, was ja auch, wofür uns ja auch eine Karte gibt. Wer weiß, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Aber ja, in seinem Schrank unten drunter, unter ihm quasi im Fach drunter, da liegt diese Jace-Puppe. Und ich dachte die ganze Zeit, na egal, das kann man ja später, was ich die ganze Zeit dachte.
Ja.
Jace und Ruska sind immer verdächtig, finde ich, selbst wenn sie nicht da sind.
Jace immer verdächtig. So, Episode 8. Gods of Chaos. Kaya begrüßt jetzt, also sie laden alle nach Vitugazi ein, um in diesem kleinen Herrenhaus, das der Baum gebildet hat, die finale Fallauflösung zu machen, so ganz klassisch, wie man es aus englischen Krimis kennt. Kaya ist so ein bisschen die Begrüßerin und nimmt alle im Empfang und alle kommen so ein bisschen widerwillig an. Judith kommt und Yarus kommt und
Die kommen sogar, ja, krass.
Die kommen alle. Vanny Farr kommt als Letzte, Ral kommt auch. Also sind eigentlich alle versammelt, die wir jetzt schon mal so gesehen haben und versammeln sich in Trostanis Sanktum, weil Trostani selber ja nicht so richtig mobil ist. Die muss da wachsen, wo, weiß nicht, der Baum wächst. Deswegen treffen sie sich alle dort. Mhm. So, und jetzt sind natürlich alle unruhig, was hat das zu bedeuten? Und Proft sagt, okay, ich werde sie gleich auflösen, ich muss aber noch davor mit euch allen einmal sprechen. Oder seid ihr damit einverstanden? Und wieder will
einzeln,
ich
oder was?
Ja? Einzeln. Einzeln? Ja. Einzelgespräch, ja. Er will jetzt nochmal mit jedem Einzelnen sprechen. Und
sag doch, wer's
vor. Ich kann euch sagen, der Mörder ist mit uns im Raum. Aber vorher will ich noch mit allen sprechen. Ihr anderen, macht euch mal keine Sorgen. Ja. Wir fangen mal an und er nimmt als erstes Kaya mit. Und dann gehen sie in so einen kleinen Nebenraum und dann setzt er sich ihr so gegenüber, legt die Hände so gegeneinander und guckt sie an und sie guckt ihn an und denkt so, und jetzt? Und dann sagt er, was machen wir jetzt? Und sagt er, jetzt warten wir. Und dann sagt er, wir warten auf was? Und dann warten sie tatsächlich so eine Weile. Und während sie da so sitzen und warten und nichts sagen, sehen sie auf einmal so an der Wand, wie aus der Wand so ein Ast wächst und an dem Ast bildet sich so eine kleine Blume und die Blume blüht und bevor sie tatsächlich sich so öffnet und blühen kann, stülpt Prof so ein Glas drüber und schneidet die ab und sagt so, okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen, Fall ist gelöst.
geiler Typ. Ja, ist gut.
So, dann gehen sie nach draußen und sagt so, die anderen Gespräche brauchen wir jetzt alle nicht mehr, ist alles klar. So, genau, jetzt fasst er nochmal so zusammen, was denn so die einzelnen Mordversuche waren. Und sagt auch nochmal, okay, die Mörder, die dann immer so verdächtig waren, die waren immer von einer Gilde, die mit der anderen Gilde jeweils zu dem Clinch lag und es sah so aus, als sollte so ein bisschen Zwietracht zwischen den Gilden gesät werden. Und tatsächlich hat man erst Judith verdächtigt, aber das war nicht so der Stil von Rakdos und also von nicht der Gilde Rakdos, sondern von Rakdos dem Dämon. Und das glaubt er nicht so ganz. Und diese Blume ist eigentlich so das, worauf er gekommen ist. Und er sagt, die ist nicht phyrexianisch. Die ist aber was es auf Ravnica noch nicht gab und irgendwas hat die zum neuen Leben erschaffen. Und seine Vermutung war, dass in dem Moment, wo er mit Kaya allein im Raum ist, der oder die Killerin so eine Blume erscheinen lassen würde, um Kaya dazu zu bringen, Prof, der Einzige, der weiß, wer der Killer ist, umzubringen. Und der Verdacht würde dann auf Kaya fallen. Und ihm ist jetzt klar, dass es eigentlich nur innerhalb von Celestia diese neue Pflanze entstehen konnte. Weil Celestia natürlich Gilde der Natur und alles zu neuem Leben erwecken und dass Celestia quasi diese neue Art von Pflanze erschaffen hat. Und das macht damit eben auch Trostani zum Hauptverdächtigen. Tolsimir wollte noch die Schuld auf sich nehmen, aber relativ schnell ist klar, nee, es muss Trostani gewesen sein, die diese Killerpflanzen auf Ravnica hat wachsen lassen. Und damit endet Episode 8.
Wow. Hast du einen Cliffhanger den nächsten. Ich habe ein kleines Rätsel.
Ja.
Der du jetzt quasi ja im Nacherzählen der Novice-Inspektor geworden bist. Schau dir mal die Karte an. Novice-Inspektor ist eine Common, kostet ein Weißes, ist eine 1-2 Human-Detective-Kreatur und wenn er ins Spiel kommt, stellt er Nachforschungen an.
Mhm.
Und diese Karte ist quasi ein Functional Reprint. Das heißt eine Karte unter anderem Namen, die aber dasselbe tut. Welche Karte?
Ich hätte es gesagt vom Thraben-Inspektor.
Das ist richtig, genau. Das war jetzt leicht, weil wir ja vorhin, ich hab's geplaudert, ich dachte, ich halte mich noch zurück und dann war's raus.
Aber die hätte ich wahrscheinlich auch, also für ein Mana und Investigate, ich glaube, die hätte ich erkannt.
Hättest du bestimmt gewusst, ja. Der Thraben-Inspektor, Novice-Inspektor macht das gleich wie der Thraben-Inspektor. Keine Ahnung, ob das im Pauper irgendwie einen Boost geben könnte, dass man diese Karte dann sozusagen 6-mal spielt oder 8-mal oder wie auch immer. Hab's bisher noch nicht gesehen. Aber schöne Karte, habe ich auch schon mehrfach gespielt in einigen Pauper-Decks. Und mit dem Novice Inspector könnte man jetzt, wenn man das möchte, nochmal einen anderen Flavor wählen. Ohne Eldrazi Tentakeln im Bild sozusagen. Ja, na dann, auf zum Richtung Finale. Zwei
okay.
Folgen noch.
Zwei kommen wir zur großen Auflösung. Beauty Instruction, Folge 9. Warum hat Trostani das gemacht? Und es stellt
angeblich.
Sich heraus. Angeblich. Genau. Also es war tatsächlich auch so, aber es war nicht ganz Trostani. Wir haben schon gesagt, es sind drei Dryaden und es war tatsächlich nur die Dryade Oba, die Dryade des Lebens, die diese Pflanze hat wachsen lassen und die Morde begangen hat. Und auch ohne Wissen ihrer Schwestern. Sie begründet es damit, dass sie quasi, als die Invasion war, den ganzen Schmerz der Plane in sich aufgenommen hat und geschworen hat, sich dafür zu rächen, und hat vermeintlich auch diejenigen ausgemacht, die diese Reaktion nicht nur nicht unterstützt haben, sondern auch aktiv dagegen gearbeitet haben. Und das waren zum einen aus ihrer Sicht Zeganer, die, wie du schon gesagt hast, mit phyrexianischem Öl rum experimentiert hat. Und dass sie ihre Experimente nach der Invasion wahrscheinlich auch noch auf andere Lebewesen hätte ausweiten wollen. Dann war es wohl Tesa Karloff, die, wie Kai ja auch schon vermutet hat, mit den Phyrexianern im Bunde war, indem sie sich ihrer Sprache bedient hat und für sie ja spioniert hat, was die Resistance ausmacht. Und sie hat auch Krenko als Gegenspieler ausgemacht, weil er sich an der Invasion bereichert hat, indem Leute panisch ihre Geschäfte und Häuser verlassen mussten, hat er das ganze Zeug geklaut und wollte es weiter verticken.
Ja.
Und ja, und so hat sie nach und nach nicht nur diese drei umgebracht, sondern wohl davor auch schon viele, viele andere, die sie als Kollaborateure mit der phyrexianischen Invasion ausgemacht hat.
Na, also ich hab's so verstanden, dass es nicht Kollaborateure sind, sondern schon so Leute, die sich am Krieg bereichert haben. Die halt irgendwie dann ihren Nutzen daraus gezogen haben, dass es so viel Leid dort gab oder in diesem Leid ja, dann quasi nicht helfend waren, sondern ihren eigenen Nutzen drin gesehen haben und sie schon noch auf diesem Trip war, irgendwie auch Ravnica damit zu beschützen, irgendwie vor den Leuten, vor diesen ganzen Gilden-Clinches und so, die daraus entstehen, und deswegen wollte sie diese Gilden quasi und die Macht, das Ränkespiel der Gilden damit natürlich auch so ein bisschen, so habe ich es verstanden auf jeden Fall, dem so ein bisschen Einhalt gebieten damit, dem so einen Dämpfer verpassen.
Und in ihrer blinden Wut hat sie sich eben auf diese Ziele eingeschossen. Und es stellt sich aber raus, dass das dem tatsächlich gar nicht so war. Zum Beispiel bei Tesa, die hat tatsächlich Doppelspionage betrieben. Also die hat wohl auch Informationen an die Phyrexianer gegeben, aber wahrscheinlich nicht so essentielle Informationen, sondern die hat vielmehr andere Informationen von den Phyrexianern zurück an die Resistance gespielt. Und bei Sigana war es tatsächlich so, dass sie eine Heilung für die Phyresis, also für das phyrexianische Öl, gesucht hat und deswegen diese Experimente durchgeführt hat.
Ja.
Nur bei Krenko war es so, der hat sich tatsächlich einfach nur bereichert.
Ja.
Also er hat keine gute Ausrede. Aber es war tatsächlich nicht so schwarz und weiß, wie Oba das gesehen hat. Auf jeden Fall hitzt sich das Ganze jetzt so ein bisschen auf, und Oba will auch nicht so richtig einsehen, dass es ein Fehler war, was sie getan hat, und schwingt sich jetzt so zur Rachegöttin von Ravnica auf. Sie ruft: Ich bin Vitugasi, ich bin die wahre Stimme von Matt Celestia, der Stimme der Welt, und wird jetzt zu so einem riesigen Baumwesen-Dämon und greift alle an. Und es gibt jetzt diesen Magic-typischen Kampf, was man vielleicht auch so aus Marvel-Filmen kennt, wo am Schluss alle gegeneinander kämpfen. Jetzt ist viel CGI, muss man sich vorstellen, und alle kämpfen gegeneinander, und Oba wird zum großen Baumwesen, und ja, alle kämpfen miteinander. Ich fasse das vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Rätsel hast du noch?
Na, noch eins vor der 10. Episode.
Dann würde ich sagen, machen wir hier noch den Break zur 10. Episode, weil jetzt gibt es tatsächlich einfach nur noch Kampf in der 9.
Okay, es ist mein Highlight-Rätsel am Ende.
Sehr gut.
Und zwar habe ich mal recherchiert, was im ersten Cluedo von 1944 die 9 originalen Mordwaffen waren. 9 Stück. Und ich möchte dich jetzt mal fragen, wie viele du errätst. Und ich sag mal, wenn du von den 9 4 errätst, sehr gut, 3 gut, 2 befriedigend, 1 kriegst du noch einen Daumen hoch, ist okay.
Okay. Ich darf 9 mal raten, oder?
Ja.
Okay. Pistole?
Richtig.
Ein Dolch oder ein Schwert in irgendeiner Form?
Dolch, richtig.
Gift?
Richtig.
Es gab das Seil, oder gibt es das Seil?
Ja, Seil, immer noch vorhanden.
Dieses Bleirohr?
Bist schon bei 4, schon mal sehr gut. Nein.
Mit was haben sich die Leute früher umgebracht?
44 mit Atombomben.
Ja.
Das war ein Hinweis.
Mit Bomben? Mit einer Bombe?
Bombe ist dabei, richtig.
Ja, sehr subtil.
Okay, ich mach weiter.
Ja.
Ist noch drin, ich glaube, 4 fehlen noch. Eine Axt?
Ja, okay.
Eine Spritze, so eine Injektionsspritze.
Ah ja, okay.
Ein Gift ist nochmal extra so dabei.
Ja, okay.
Dann so eine Art, man kann es nicht so genau identifizieren, so eine Art Schüreisen oder Feuerhaken vermutlich.
Mhm.
Und das letzte, jetzt muss ich kurz gucken, wie es ausgesprochen wird. Warte, gab's eine Fußnote dazu? Warte, wir gucken, ob ich es noch mal, finde. Man weiß nicht so genau, was es ist, aber es ist vermutlich ein Shillelagh. Shillelagh ist ein irischer Holz- und Spazierstock, so ein Spazierstock quasi. Der sieht so ein bisschen seltsam aus. Genau, ich kann dir nachher auch mal ein Bild schicken. Das sind die neuen originalen Mordwaffen.
Sehr gut.
Also die Bombe, das Shillelagh, der Schürhaken und die Injektionsspritze und die Axt. Ja, genau. Also es gibt das Patent online, womit das angemeldet wurde, und da sieht man unter anderem die Karten, auf denen die dargestellt sind.
Shillelagh.
Sehr gut. Ja, du hast 4 erraten. Sehr gut.
Sehr gut. Dann lass mich noch die Geschichte zu Ende führen mit Episode 10, Roots of Decay. Also dieser Kampf tobt jetzt, und natürlich am Schluss gibt es einen Showdown zwischen Kaya und Oba. Sie erinnert sich an die ganzen Begegnungen, die sie gehabt hat mit Taiwa auf Kaltheim, mit Koth auf Neuphyrexia oder Mirrodin, und das alles nutzt sie, um tatsächlich an das Gute in Ravnica zu appellieren, und beschwört quasi mit ihrem Spark eine Verbindung zu Mat Celesnya, der Seele der Welt. Also es wird auch so ein bisschen esoterisch an der Stelle. Und am Schluss gewinnt tatsächlich das Gute über das Böse, und sie schafft es mit letzter Kraft, Oba zu überwältigen. Und die anderen zwei Dryaden legen sie dann schlafen, also fassen an ihre Schläfe, und Oba wird ohnmächtig und der Kampf ist zu Ende. Das Ganze löst sich dann folgendermaßen auf, dass sich die Dryaden zurückziehen, wie Tugasi sich zurückzieht und offensichtlich jetzt erstmal innerhalb der Celesnya-Gilde und mit Mat Celesnya, der Seele der Welt, beratschlagt wird, wie es jetzt weitergehen soll mit Celesnya. Die Morde sind aufgeklärt, aber das böse Blut zwischen den Gilden ist so ein bisschen gedämpft, wahrscheinlich bis zum nächsten Konflikt, den wir auf Ravnica erleben. Mhm. Und Proft hat den Fall gelöst. Am Schluss verabschiedet sich Taser noch von Kaya. Sie treffen sich nochmal in der Karloff Cathedral. Und man merkt aber schon, dass dieser Konflikt weitergeht, weil jetzt Taser, obwohl sie tot ist, natürlich weiterhin Vorsitzende der Orzhov ist. Und
ist ein Spirit. Hallo? Ja,
und sie sagt, also wenn da jetzt keine Gerechtigkeit gegen Celesnya geübt wird von Azorius, dann wird sie mit aller Macht ihrer Gilde dafür sorgen, dass Celesnya ruiniert wird. Also sie sagt tatsächlich ruiniert und plant anscheinend, diese Gilde zu zerstören.
Shit. Gut, da haben wir es ja schon. Das ist ja schon wieder eine ganz leichte Zwietracht.
Es gibt noch einen schönen Abschied zwischen Kellen und Kaya, und dann kann Kellen zu seiner nächsten Berufung aufgeben. Wahrscheinlich wird er ein Rennfahrer oder was auch immer als nächstes passiert.
Nee, was kommt als nächstes im Wilden Westen?
Ja, da wird er wahrscheinlich Saloonbesitzer oder so. Genau.
Barkeeper. Das ist der Typ am Klavier.
Ja. Das war unsere kleine Mörder-Mystery-Reise durch Ravnica.
Das war jetzt aber auch ordentlich. Ordentlich. 1,5 Stunden haben wir jetzt. Nicht schlecht, Herr Specht.
Ich kann auf jeden Fall sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Es war tatsächlich intelligent geschrieben. Es war auch ein schöner Krimi tatsächlich. Man hätte auf die Lösung kommen können. An ein, zwei Stellen hatte Alquist Proft vielleicht einen kleinen Vorsprung durch die Autorin. Aber insgesamt fand ich es sehr gut nachvollziehbar. Wir können vielleicht noch sagen, dass Seanan MacGuire wieder die Episode verantwortet hat, und die wird tatsächlich zu einer sehr regelmäßigen und auch sehr guten Autorin für die Magic Story, und ich würde mich freuen, wenn sie das noch eine Weile machen würde. Und ich fand auch so diese, wie sie Ravnica benutzt haben, hier auch wieder sehr klug. Also das ist für mich auch so ein besseres Universes Beyond, weil es Universes Within ist. Also dass sie tatsächlich mit ihren Charakteren was machen, ohne sich immer so in diese Welten pressen lassen, die sie sich selber auferlegt haben. Also dass sie einfach ein bisschen freier mit ihren Charakteren umgehen und ihnen auch ein bisschen Raum geben. Man merkt jetzt wirklich auch schon, dass man auf Ravnica schon sehr, sehr oft war und einfach mit diesen Figuren jetzt auch spielen kann und die jetzt nicht einfach nur auftreten, eine geheime Höhle entdecken und wieder abtreten, sondern dass die auch eine Geschichte haben. Und
es passiert
jetzt
auch echt was mit denen, ne?
Ja, und das macht sehr viel Spaß. Also da würde ich mir wirklich sehr viel mehr davon wünschen, und ist vielleicht auch so eine kleine Hoffnung von mir, dass wir mehr Zeit auf Welten verbringen, auf denen wir schon mal waren, und die so ein bisschen anders beleuchten. Und das macht mir Hoffnung für diese Backdrop-Sets, die Mark Rosewood
angekündigt hat. Das machen die Backdrop-Sets halt auch, ne? Und ich muss aber auch sagen, das Whodunit ist immer ein griffiges Format, ne? Also das Herausfinden, wer war's. Und das hat hier meines Erachtens auch ganz gut funktioniert, das, was ich gelesen habe. Das hat mir auch gefallen. Und gerade dieses ganze Ränkespiel zwischen den Gilden und so, da fühlt man sich schon sehr zu Hause einfach. Ne? Das ist nicht umsonst eins der erfolgreichsten Planes von Magic. Und es macht Spaß, da hinzugucken und da ist für jeden was dabei und mit jeder, da ist irgendwie in jeder Gilde irgendwie kann man so ein bisschen, da ist für jede, für jeden Typ Magic-Spielerin irgendwie eine Gilde mit vorhanden. Das finde ich schon ganz interessant. Was ich auch noch gelesen habe, kleine Randnotiz zu Vanifar, das wusste man mir gar nicht klar, die ist ja so halb Us, die hat sich ja selber so ein bisschen mit so einem Schleim verwandelt, gab es ein paar Experimente, die muss nichts essen, die muss nicht schlafen und die muss nicht mal atmen.
Das ist toll.
Ja.
Aber Schlafen ist auch schön, finde ich.
Ja, Schlafen ist auch schön. Ja, du, ich werde einfach die Mystery Puzzles, die es noch gibt, mit in die nächste Folge nehmen, die am 2.2. losgehen. Aber man kann die wohl auch danach lösen, also kann ich sie auch beim nächsten Mal erklären. Kurz nur erwähnt, ich hatte es ja am Anfang geteasert, man kann sich dort ganz am Ende dieser Mystery-Rätsel-Reihe eine 11. Episode freispielen, beziehungsweise wenn von irgendwo auf der Welt eine Person als erstes die richtige Lösung an Wizards übermittelt, dann wird diese 11. Epilog-Episode freigeschalten. Und dann gibt's hier noch Zitat: That points to the future of the game.
Okay, also nächstes Set.
Was auch immer das heißt. Ja, vielleicht einfach nur das nächste Set. Es klang sehr, sehr gewichtig und bedeutungsschwanger und wurde abgelesen, als das gesagt wurde. Da hat dann die Person im Stream plötzlich auf ihren Bildschirm geguckt, die war da so zugeschalten und hat dann plötzlich so ein Wortlaut vorgelesen. Also ich bin gespannt.
Also es gibt
Details, gibt's dann in der nächsten Folge. Du Martin, vielen Dank, dass du dich hier durchgeackert hast und uns mitgenommen hast und uns ja es erspart hast, diese 10 Episoden zu lesen. Wer es nachhören will, kann sich den Podcast reinziehen, in dem diese Geschichten auf Englisch vorgelesen werden, wenn das noch interessiert. Die sind auch schon zu den ersten 2 Episoden in den jeweiligen Artikeln verlinkt. Und beim nächsten Mal dann erzählen wir euch mehr zu den Karten, zu den Mechanismen und verleihen ein paar Preise und stellen ein paar Artworks und Dinge, Karten in den Vordergrund, in den Mittelpunkt, die wir besonders gerne hervorheben möchten. So, jetzt bin ich aber auch durch, ey. Wow.
Genau, wir verlinken euch dieses Mystery-Spiel, wir verlinken euch die ganzen Story-Spotlight-Karten, wir verlinken euch die Geschichten und was uns sonst noch so einfällt und machen jetzt noch eine kleine Nachspeise und dann machen wir noch den Booster-Spaß. Aber jetzt machen wir erstmal die kleine Nachspeise. Und da gibt's falschen Hasen. Denn so wie Alquist Proft die ganzen Lügen aufgedeckt hat, so wird es jetzt auch langsam mal Zeit, die ganzen Lügen der AfD aufzudecken. Und die Recherche von Korrektiv hat jetzt tatsächlich sehr viele Leute auf die Straßen getrieben. Und das ist eigentlich unser Aufruf an der Stelle. Geht auf die Straße gegen rechts und geht zu einer Demo in eurer Nähe. Ich war jetzt gerade am Sonntag hier in Berlin, ist auch bald wieder eine in Berlin. Und ich habe auf der Karte vorhin nochmal geguckt, die verlinken wir euch auch. Zusammen gegen rechts ist die Domain und da seht ihr auch bestimmt eine Demo in eurer Nähe. Und wir finden es sehr wichtig, dass ihr dahin geht und zeigt, dass ja Deutschland zum großen, großen, großen Teil hoffentlich immer noch weltoffen und nicht rechts ist. Und es war sehr schön zu sehen, dass tatsächlich viele Leute dahin gekommen sind und man auch mal sieht, dass, ja, also mir hat es sehr gut getan, auch mal wieder Leute zu sehen, die nicht, ja, die tatsächlich gegen was sind, aber die mehr für was sind, nämlich für eine weltoffene Gesellschaft.
Auf jeden Fall, dem kann ich nur zustimmen. Ich komme aus einer kleinen sächsischen Stadt, so klein ist die gar nicht, und hatte in meiner Jugend viel dort mit den lokalen Nazis zu tun und das will ich einfach nicht. Jetzt sind die erwachsen und sind in der Politik und das ist einfach nur gruselig und das darf auf keinen Fall so weit kommen, dass die bei den Landtagswahlen dieses Jahr irgendwie mit ins Parlament kommen oder sogar auf Bundesebene. Deswegen ganz klar Kante zeigen. Und sagen, dass Hass keine Alternative ist.
Ja, und gerade in den kleinen Städten im Osten, ich meine, hier in Berlin, da finden sich schnell ein paar tausend Leute zusammen, aber es gehört, glaube ich, sehr viel mehr Mut dazu, eine Demo anzumelden in einem kleinen sächsischen oder thüringischen Ort und da hinzugehen, weil man da sehr viel präsenter auf einmal ist, eben für die vielleicht doch größere rechte Gruppen in diesen Orten und also meine Hochachtung vor allen, die das machen und meine Hochachtung vor allen, die das unterstützen und macht weiter, haltet durch und wir hoffen, dass wir das gedreht bekommen in Deutschland. Gut, das war unser kleiner Appell am Ende dieser Folge und damit verabschieden wir uns nach einer langen, langen Story-Geschichte und freuen uns. Nächste Woche gibt es schon die nächste Folge, da machen wir dann das Set-Review und dann atmen wir erstmal ein bisschen durch. Aber ja, also mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch beim Zuhören. Wenn ihr uns Kommentare geben wollt oder weitere Hinweise, dann könnt ihr das tun auf unserer Webseite www.tastymtg.de auf einer Plattform, die
Twitter, @tasty_mtg.
Genau, und ja, ich poste natürlich auch und lese auch immer wieder mal auf Mastodon durch. Da sind wir auf tastymtg@podcasts.social. Da sind nicht so viele Leute unterwegs, aber wenn ihr das hört und vielleicht überlegt, Twitter gefällt mir vielleicht auch nicht mehr als Plattform, eben aus besagten Gründen, dann wechselt doch gerne zu Mastodon und wir versuchen da auch aktiv zu sein.
Ansonsten könnt ihr auch sehr, sehr gerne auf den TastyMTG-Discord-Server kommen. Und mittlerweile kommen sogar Leute vom TastyMTG-Discord-Server zum Podcast, denn das sind so ein bisschen zwei Welten, denn der TastyMTG-Discord dreht sich rund um das wunderschöne Format Pauper. Wenn ihr Interesse daran habt, Pauper zu spielen, auszuprobieren oder einfach nur mit Leuten über das Format zu quatschen, kommt dahin. Jede Woche findet die Tasty Paper Pauper Night statt, wo über Spelltable online Leute, von überall her miteinander, gegeneinander spielen und da seid ihr recht herzlich eingeladen, uns dort zu uns zu kommen.
Und als letztes bedanken wir uns noch bei allen, die uns auf Steady unterstützen.
Danke.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das Patrick, der Dominik, der Simon, der Dennis, der Axel, der Sönke, der Lutz und der Daniel. Vielen herzlichen Dank. Für euch machen wir gleich noch eine Folge Booster-Spaß.
Yay.
Und da gucken wir heute in den Booster rein, wo der Frame-Inspector zum ersten Mal drin war, hast du gesagt, ne? Wir suchen andere Clues.
Auf den Spuren des Frame-Inspectors.
Und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut. Viel Spaß und nicht nur Karten rausfinden, sondern auch
Hinweise cracken.
So ist es. Macht's gut.
Ich habe das Gefühl, eine Offenbarung zu haben.